No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo mit Special Nummer 12. Servus Stefan.
Hallo Markus.
Wen haben wir heute zu Gast, lieber Stefan?
Wir haben heute einen Überraschungsgast und zwar den Raimund Hedel.
So schaut's aus, das heißt, das alte Jahr 2024 geht mit einem Knall zu Ende und das neue beginnt ebenso sozusagen, weil wahrscheinlich werden es nicht mehr alle von euch jetzt 2024 gehört haben, sondern sich das braverweise für 2025 vornehmen und hoffentlich auch viele weitere Folgen von uns dann zu hören, Stefan.
Genau, und wir starten mit einem Special ins neue Jahr. Wir haben noch im alten Jahr mit Raimund Hedel, ehemaliger Rapid-Torhüter unter anderem, auch LASK-Torhüter oder Mattersburg-Torhüter, das wird aber alles selbst erzählen, ausführlich gesprochen, nicht nur über ihn und seine Karriere, sondern auch über seine Kids, die ja ebenfalls relativ erfolgreich bei Rapid spielen.
So schaut's aus. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall, oder wir denken, das ist auf jeden Fall hörenswert für euch, interessant für euch. Und wir dürfen schon sagen, nächste Woche, Stefan, wird es dann mit einer regulären Ausgabe weitergehen. Plus
ein Special am Freitag, ein weiteres Special. Wir haben jetzt im Vorgespräch gar nicht gesagt, ob wir da den Namen schon nennen, aber ich kann euch beruhigen oder, liebe Austrianer, auch beunruhigen. Es wird ein weiterer Rapidler sein.
So schaut's aus und sagen wir so, die Aussichten für 2025 sind sonnig.
Sind sonnig, ja. Ja. Okay, Markus. Plump wie immer. Passt.
Ja, gut. Also, auf jeden Fall mit dem heutigen Special viel Spaß, viel Freude. Nummer 13 lässt dann nicht mehr lange auf sich warten. Und wir wünschen euch für 2025 alles Liebe, alles Gute. Unseren beiden Teams viel Erfolg. Uns mit unseren Mannschaften viel Freude. Und ja, bleibt bitte NoGo treu und wir hoffen, dass wir euch 2025 ebenfalls wieder mit vielen tollen Episoden und Ausgaben erfreuen dürfen. Und Stefan, natürlich darf auch dann 2025 wieder nicht fehlen, wenn getippt wird.
Genau, das Tippspiel wird es auch 25 wieder geben. Ich werde mich da auch wieder dann bessern und steigern. Der Markus wird wieder ein bisschen schlechter tippen. Der hat ja die letzten zwei Monate zu gut performt. Also das wird wieder alles quasi in alte Muster eingegossen werden. Und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir haben viel vor mit euch. Ihr habt viel vor mit uns. Wir bleiben alle gesund hoffentlich. Wir bleiben alle munter. Und ja, alles Gute auch von meiner Seite fürs neue Jahr, fürs nächste Jahr. Mögen alle eure Wünsche und Vorhaben in Erfüllung gehen, denn das ist ja das Wichtigste. Zumindest bleibt es die ersten paar Tage im Jänner brav, bitte.
Genau, und damit, weil wir schon beim Tippspiel waren, Ehre, wem Ehre gebührt, wir gratulieren dem David an dieser Stelle jetzt schon mal inoffiziell, weil, ich meine, seinen offiziellen Grüß hat er eigentlich schon gekriegt von uns, wie mit der versprochenen Nachricht, aber das wirklich aufrollen und ihn komplett würdigen, werden wir dann in der nächsten regulären Folge, wenn wir das Tippspiel vom November, Dezember aufarbeiten und dann auch nochmal sagen, wie was genau geendet hat. Bis dahin.
Alles Gute und jetzt viel Spaß mit dem Raimund Hedel.
No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo endlich mal wieder mit einem Special und wir freuen uns ganz besonders, heute einen weiteren Stargast bei uns begrüßen zu dürfen und haben diesmal die Ehre, sprechen zu dürfen mit Raimund Hedel. Herzlich willkommen, Raimund.
Hallo, grüß euch.
Hallo. Natürlich ist, as usual, NoGo gibt es ja nur im Duo auch der Stefan mit dabei, aber wir begrüßen natürlich zuerst den Gast, deswegen hallo Stefan auch an dich.
Hallo Markus, ich bin es von dir nicht anders gewohnt, dass ich immer
ja, du weißt ja. Du weißt ja, wie der Hase läuft. Ja,
genau.
Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Raimund. war ja alles sehr unkompliziert und auch ohne, dass du uns jetzt irgendwie gekannt hast, hast du gleich zugesagt. Wir freuen uns, dass du mit am Start bist. Und as usual haben wir sozusagen die Einstiegsfrage, die wir am Anfang jedem irgendwie stellen. Wie bist du denn eigentlich damals zum Fußball gekommen?
Also bei mir hat es sehr, sehr, sehr früh begonnen. Ich schätze mal vereinsmäßig mit 6 Jahren, weil es einfach der Sport war, der mich immer fasziniert hat. Auch schon am Spielplatz mit 3, 4, 5 Jahren. Jedes Geschenk, das ich mir gewünscht habe, war ein Ball. Auch wenn es dann der 2., 3., 4. Ball war, war die Freude immer riesengroß. Und ja, eigentlich, ich habe nichts anderes kennengelernt von Anfang an.
Bist in Favoriten aufgewachsen? Wie du jetzt vorhin gesagt hast, war mir zum Beispiel jetzt gar nicht bekannt. Aber trotzdem von Kindesbeinen an dann Rapidler oder wie war da die Zuordnung? Ja,
also mein Werdegang im Nachwuchs war, ich hatte bei MAC, das ist der Margareten Athletik Club, begonnen, der aber den Sportplatz im 12. Bezirk hatte.
aber das ist ja dort alles sein Grätzl eigentlich.
So genau, ja, also eine so Grenze, ja genau.
Ja, genau.
Und dann in den 10. Bezirk übersiedelt ist und dort sozusagen meine ersten Versuche im Nachwuchsfußball gestartet. Das ist ein sehr, sehr kleiner Verein, war in der Nachwuchsliga in der letzten Klasse. Und so war es natürlich dann am Wochenende auch recht praktisch. Ich konnte in den Knaben im Tor spielen, bei der Schüler auch im Tor und bei der Jugend und Junioren dann am Feld mitlaufen, weil wir einfach ja schon damals nicht genügend Spieler hatten und insofern war ein Wochenende für mich immer ja den ganzen Tag am Fußballplatz, hatte riesen Freude damit. Dann wechselte ich zu, jetzt heißt der Verein Team Wiener Linien, früher hat er geheißen Gaswerk Straßenbahn, in meinen Nachwuchszeiten, war dort ein Jahr, waren recht erfolgreich, konnten bis ins Wiener Cup-Finale der U12 kommen. Und hatte dort ein super Spiel gegen Rapid. Wir hatten zwar trotzdem nur 3-0 verloren, aber ich wechselte dann ja mit Beginn der Sommervorbereitung zu Rapid und da begann dann sozusagen meine lange Reise bei Rapid.
Okay. Ja, also der Wechsel ist, es ist dann auch klar, wie es zu dem Wechsel gekommen ist, weil das eine meiner Fragen gewesen wäre. Das heißt aber vorher noch nicht in der Jugend den Bezug und die Liebe, sage ich immer, gehabt zu Rapid. Als gerade aus Fansicht.
Also man hat schon aus Fansicht oder aus der Sicht eines jungen Burschen schon mitbekommen, dass es Rapid und Austria gibt, aber man hat nicht diese Omnipräsenz im Fernsehen, im Internet, auf Social Media gehabt, sondern mein einziger Zugang war immer nur am Wochenende, am Samstag um 18.30 Uhr die Fußballsendung und da waren, also das war wirklich nur eine halbe Stunde für die ganze Liga, was in der ganzen Woche passiert, also das war wirklich nur sehr kurz und knackig. Oh, ansonsten, da konnte man, glaube ich, auch keine große Sympathie für den einen oder anderen Verein entwickeln, sondern mein Ziel war immer, Fußball zu spielen, Spaß zu haben und ja, schon ja, immer besser zu werden.
Okay. Und du hast es jetzt schon angesprochen, hast eben in zwei Teams im Tor gespielt, bei einem Team dann noch oder in einer Nachwuchsliga dann noch im Feld mitgekickt. Aber deine Leidenschaft fürs Torhüterspiel war also schon in der Jugend da.
Die war schon da, aber ich sage jetzt mal, die meiste Zeit habe ich schon, also im Kinderalter, wenn man das jetzt so trennt, Kind, Jugend, Fußball und dann den Erwachsenenfußball, war im Kinderfußball war es dann doch eher mehr am Feld. Also wenn du im Park, im Käfig gespielt hast, da hast du dann oft oder meistens auch ohne Tormann gespielt, also da war ich eigentlich nie im Tor.
Okay.
Beim MAC selbst dann schon, aber du hast ja keinen Tormann-Trainer gehabt, das heißt, du hast ja ganz normal mittrainiert. Wenn dann Schusstraining war, bist du ins Tor gegangen, wenn eine Spielform war, ist dann auch immer wer im Tor gewesen und da habe ich mich ja sehr gerne immer gemeldet und auch sehr wohl gefühlt.
Okay.
So richtig Tormann wurde ich oder absolut spezialisiert war sicher der Transfer zu Rapid. Ja, da wurde ich als Tormann geholt. Habe aber dann auch, ich glaube in der U14, 5 Meisterschaftsspiele am Feld gemacht, im defensiven Mittelfeld.
Okay. Ja.
Aber dann doch wieder ins Tor geschickt worden.
Ja, das war ein bisschen eine kuriose Geschichte. Der Plan war vom Trainer, ja, wenn was passiert, wechseln wir halt, dann gehst du halt ins Tor. Aber sonst zum draußen sitzen, ja, zu schade. Und wir wollen ja alle mit einbinden. Und ich habe, wie gesagt, draußen gespielt. Und das Ziel war, wenn etwas passiert, unserem Tormann, ja, dann gehe ich halt hinein. Aber es ist dann halt passiert, dass beim Corner gerade unser Tormann mit mir zusammengestoßen ist und wir beide ausgefallen sind. Ich mit einem Schlüsselbeinbruch, er mit einer Gehirnerschütterung. Na, und ja, und ein sogenannter Austria- und Rapid-Spieler, also damals war er bei Rapid im Nachwuchs, dann Gogo Djuricin musste ins Tor.
Okay. Ja,
weil er mein Jahrgang ist und also mit mir in der Mannschaft gespielt hat, damals bei Rapid.
Okay, mit Gogo haben wir uns auch schon unterhalten.
Genau. Ja. Genau. Er würde sich vielleicht nicht gerne erinnern, aber wir hatten ja nach einer 3-0 Pausenführung 4-3 verloren.
hat sich ja dann dreifach ausgezahlt, die ganze Geschichte.
Ja.
Genau, eigentlich zum Ende deiner Juniorenzeit 1992 gab es halt die Änderung dann mit der Rückpassregel, als die eingeführt worden ist. Das heißt, nachdem du so viel Erfahrung feld hattest, war das für dich jetzt kein großer Act oder keine riesige Umstellung zu sagen, ich muss was mit dem Ball am Fuß anfangen.
Genau, also überhaupt kein Problem, keine Umstellung, im Gegenteil. Also man hatte dann schon den Vorteil. Aber den hatten die Jungen überhaupt mehr den Vorteil, weil man dann schon begonnen hat, auch im Training das zu forcieren. Ich glaube, das sicher ein Problem war für bei der Umstellung der Regel für 30- oder 32-jährige Torhüter, die halt sozusagen ja dann wirklich spezialisiert trainiert haben und nichts mit Fuß oder sehr wenig mit Fuß trainiert haben.
Okay, ja.
Ist ja dann auch ein ganz anderes Dortmund-Spiel. Also sind ja auch ganz neue Voraussetzungen dann gewesen. In Wahrheit ist das eine kleine Regeländerung, aber wenn man das Torwartspiel dann analysiert, hat das ja ganz große Auswirkungen. Und auch wenn man sich die heutige Zeit anschaut, was da die Tormänner alles machen müssen und wo sie sich oft am Feld bewegen, vor allem seit Manuel Neuer, hat jetzt nicht nur mit der Rückpassregel zu tun, das weiß ich schon, aber das Tormannspiel ist ja auch ein Part des Fußballs, was sich immer weiterentwickelt und immer wieder ändert.
Definitiv. Also das war sicher nur eine kleine Regeländerung mit sehr, sehr großen Auswirkungen und wenn man das so Revue passieren lässt, also ich glaube, in den letzten 25, 30 Jahren hat die Position des Torwartspiels oder das Torwartspiel an sich die größte Entwicklung genommen, den größten Fortschritt, sei es jetzt durch die gezwungenermaßen bessere Ausbildung mit den Füßen, dadurch das höhere Stehen, wo du vielleicht auch Pressing-Situationen auflösen kannst für deine Mannschaft. Also das, da war die Entwicklung wie auf keiner anderen Position. Natürlich hat sich der Stürmer auch in die eine oder andere Richtung klarerweise entwickelt, aber ich glaube, das Torwartspiel hat sich definitiv am meisten entwickelt.
Ja. Dem es dann irgendwann den Libero nicht mehr gab, macht das jetzt heutzutage teilweise der Torwart noch mit.
Genau, macht die Sache aber nur noch komplizierter oder noch komplexer und die Herausforderungen noch größer, aber ja. Deswegen wird man Tormann, weil man es ja sich nicht einfach machen will.
Du hast jetzt schon den Namen Gogo Djuricin erwähnt. Das heißt, wir nähern uns jetzt schon langsam dem Profifußball. Wie ist es dazu gekommen bei dir und wann hast du für dich entschlossen, ich werde jetzt Fußballprofi? Wenn man deinen Wikipedia-Eintrag liest, liest man da ja auch schon, dass du schon mit 19 mit Immobilien gehandelt hast. Also du hast ja schon von Anfang an noch ein zweites Standbein aufgebaut, wenn das stimmt, was da steht.
Ja, ein zweites Standbein in dem Sinn habe ich es nicht mir nicht jetzt mit 19 Jahren überlegt, sondern einfach es ist so, dass du in jungen Jahren mehr Geld verdienst als als andere als Kollegen. Also wenn du mit 18 Jahren, wenn du gerade die Lehre fertig gemacht hast oder ich bin von der Schule war Schulabgänger sozusagen dann mit 18. Dass du dir da Gedanken machst, was du mit dem verdienten Geld dann anfängst und ja, meine Idee waren halt die Immobilien. Aber so richtig zum Fußball, wie gesagt, man hat ja nicht so viel mitbekommen über Social Media oder über Internet, dass man als Fußballer ist der Traumberuf, Fußballer ist der, wo man viel Geld verdient, Fußball ist, da bist du im Fernsehen und überall so. Das hast du ja, habe ich nicht so mitbekommen, sondern ich wollte einfach immer nur Fußball spielen und das so oft wie möglich und mich so hoch wie möglich in der Liga und auch so gut wie möglich. Also immer da einfach sich selbst zu entwickeln und Fortschritte zu machen. Das hat sich dann ergeben. Also ich bin von der U16 dann in die U18, dann in die U21. Dann hat es halt dieses Dilemma gegeben, dass Rapid ja kein Geld hat. Ich glaube, da ein Konkursverfahren wurde eröffnet und damit das weitergehen kann, mussten viele junge, günstige Spieler sozusagen den Kader auffüllen. Und das war die Gunst der Stunde, dass man dann auch plötzlich wieder auf den Nachwuchs gegriffen hat. Und da ergab sich die Chance für mich und einige andere talentierte Spieler, da den Sprung in den Kader zu schaffen. Aber geplant war das sicher nicht, aber weil es auch nicht diesen Traum oder diese Vision gegeben hat, die täglich da heutzutage ja einem präsentiert wird. Das hat sich eher ergeben. Auch in den ersten Jahren hatte ich noch parallel gearbeitet, sozusagen.
Okay. War ja damals auch noch nicht so, dass man da ja schon so viel verdient hat, wie es ja teilweise heute ist. Auch in Österreich in den Kampfmannschaften werden ja teilweise Gehälter, vor allem bei den großen Clubs, gezahlt, von denen ja ein normalsterblicher, ein 0815-Arbeiter, eine 0815-Arbeiterin träumen kann.
Definitiv. Erstens haben sich die Zeiten geändert. Es ist jetzt viel mehr. Ja. Zweitens war natürlich eh aus den besagten Gründen, wir waren Kaderauffüllung oder Kaderergänzung, weil es Rapid finanziell nicht gut gegangen ist. Also das kann man sich dann auch vorstellen, dass das nicht sehr viel war. Aber es war einfach, wie gesagt, ich wollte nur Fußball spielen und das auf höchstmöglichen Level. Und wenn einem das geboten wird, super. Ja.
Ja, ja, müssen wir natürlich jetzt schauen mit 90er, wo du ja meine Gast dann so richtig durchgestartet bist, einmal eben Junioren und dann Ende 90er dann eben auch eben mit der Kampfmannschaft von Rapid, ob die Datenlage dann immer so hundertprozentig klar ist, aber du warst auf jeden Fall dann auch eben in dem Europapokaljahr oder dem letzten Mega-Europapokaljahr von Rapid mit zeitweise im Kader, wenn es so eben so stimmt, im Viertelfinale mit dem Kader und dann eben auch im Finale mit dabei.
Genau, also eigentlich in allen Spielen. Okay. Dabei, aber in allen Spielen nur Ersatz. Wir waren nur zwei Tormänner im Kader. Also von den, dass es drei Tormänner Minimum Anforderung ist, war ja kein Thema. Und heutzutage gibt es ja schon vier Tormänner in einer Torwartgruppe im Kader einer Mannschaft. Also wir waren nur zu zweit, ja.
Das heißt Michi Konzel und du?
Genau.
Okay. Wie ist da deine Erinnerung eben von außerhalb an diese Europacup-Reise und wie hast du das alles, diesen Trip ja miterlebt, inklusive Finale dann gegen PSG?
Es war eine großartige, unerwartete Reise. Ich muss auch sagen, wir haben outperformed natürlich. Wir hatten dann auch zum richtigen Zeitpunkt das notwendige Glück. Und ja, es war, also wenn ich das jetzt, so wie du sagst, es ist schon lange her, es ist verdammt lang her. Wenn ich mich erinnere, so quasi in meinem ersten Profijahr waren wir dann überraschend Cupsieger, haben uns dann eben für den Europacup qualifiziert. Im zweiten Jahr wurden wir dann Meister und waren im Europacup-Finale. In meinem dritten Jahr haben wir dann Champions League gespielt. Also wenn man sich das so überlegt, ja, es ist dann eigentlich mit der Zeit dann normal geworden, dass man erfolgreich ist, dass man Bestandteile einer großen Mannschaft ist und da viele Erfolge feiern durfte. Also das ist dann recht schnell gegangen und man hat es dann auch nachher gemerkt, wenn man dann Zweiter oder gar nur Dritter wurde in den Jahren später, da ist die Welt für einige zusammengebrochen im Umfeld. Wie kann das sein? Warum nur Zweiter? Warum nur Dritter? Ja, also der Anfang war richtig, richtig gut.
Ja, was sagt jetzt noch der 25. März 1997, wenn du sagst? Boah. Schon lange her.
25. März, das muss in wahrscheinlich ein Europacup-Spiel. Lazio Rom vielleicht?
Nein, nein, wir haben hier stehen, dass es da damals eben ein Kampfmannschaftsdebüt war für Rapid.
Ah, gegen Salzburg.
Genau.
Ah, ein Heimspiel gegen Salzburg, jawohl.
Genau, damals noch Casino Salzburg.
Genau, ja. Genau. Gegen, waren die Meister damals oder auf jeden Fall eine Spitzenmannschaft? Mhm. Da ist um die Tabellenführung gegangen, ja. Genau.
Genau, das war das Spiel Erster gegen Zweiter.
Ah, schau.
Ja.
Erster war
Rapid.
Salzburg. Ah, Rapid. Rapid,
oh, wir müssen uns verteidigen. Laut unserer Auswertung war Rapid Erster und Salzburg Zweiter.
Sehr gut. 2-0 gewonnen, wenn ich mich erinnere.
Richtig. Ja, richtig.
Ja. Ja, super Geschichte. Ich muss dazu sagen, ich war auch in dem Spiel vorher krank. Und also fiebrig oder erkältet oder stark erkältet, war nicht im Kader und habe dann sozusagen mitbekommen, dass Michi Konsa rot bekommen hat im Spiel gegen Ried auswärts, wenn das stimmt. Und
ja.
Ja, und mein Ziel war es, bis zum Samstag oder Sonntag gesund zu werden. Und ich glaube, ich habe dann nur einmal locker trainiert, ein Abschlusstraining gemacht und dann mein Bundesliga-Debüt gegeben. Also es war, wie gesagt, weil wir halt nur zwei Tormänner waren. Ja. Einer gesperrt und dann musste irgendein aus dem Nachwuchs einer dann Ersatz sein. Und das Ziel war, mich sozusagen irgendwie ins Tor zu stellen, gesund.
Ist ja zum Glück dann auch gelungen.
Ja, ja, ja. Ich habe meinem Spiel entgegengefiebert, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Nachhinein, ja.
Und dass du da die Nummer 2 hinter Michi Konsl warst, weil du ja auch mit deiner Historie, du hast ja vorher erzählt, dass du einen Platz ergattert hast aufgrund der finanziellen Situation und junge Spieler und Konsl hat sich ja schon etabliert im Tor von Rapid. Hat es da von dir jemals eine Kampfansage gegeben oder war deine Rolle klar und für dich auch irgendwie so zufrieden, weil du ja bei Rapid bist, das ist ein guter Club, du mit den Besten trainieren kannst und du auch immer wieder spielen kannst?
Naja, zu Beginn war die Rolle klar, wenn du hinaufkommst. Ja. Es war aber schon so, dass ich habe auch sämtliche Nachwuchsteams gespielt und war in meiner Altersklasse, also zumindest der Team-Tormann und man hat schon mit mir geplant und es wurde schon kommuniziert, aber es war klar, dass ja, und auch das Europacup Finaljahr war ja ein überragendes aufgrund der Leistungen von Michi Konsl. Also es ist ja nicht so, er hat da einen großen Beitrag dazu beigetragen und war es ja dann hinten heraus auch wieder dann positiv, weil er so gut war, dass er dann auch wieder wechseln konnte. Ja, also das trotz seines hohen Alters. Mhm. Und das war, ja, also das Ziel war schon, mein Ziel natürlich und auch das vom Verein, was kommuniziert wurde, ja, dass man mir dann die Chance gibt und das ist ja dann, ich glaube, im Sommer 97.
Genau.
Oder
genau.
98, ey, okay, Sommer 97.
Genau, ja, Start mit 97, 98. Bist du dann eigentlich im ersten, also zwischen Runde 1 und 22, fast durchgängig zum Einsatz gekommen. Ich glaube, zwischendrin gab es mal 5 Partien. Ich denke mal, dass du dann verletzt warst.
Verletzung hatte, ja. Und dann ging 1860 wieder zurückgekommen bin, glaube ich.
Genau, und dann eben Mitte August 97, dein erstes Derby auf dem Feld erlebt, gleich der Auswärtssieg bei der Austria mit 3-0 gewonnen und dann später im Mitte Dezember das zweite Derby dann mit dem 2-0 daheim. Hast du da noch
heute,
irgendwelche Erinnerungen?
Das ist heute am Aufnahmetag, am 16. Dezember war das damals, ja?
Genau.
Ah, okay, nein, keine Erinnerungen mehr. Ja, beim Derby habe ich glaube, irgendwann sind so Derby-Bilanzen ausgegraben worden, ich glaube, ich wegen Niklas auch, weil er jetzt sein erstes, klarerweise, weil Rapid ja so lange keins gewonnen hat oder zumindest kein Heim-Derby. Mhm. Ich glaube, dass die Bilanz positiv ist im Derby gegen die Austria.
Kommen wir nachher noch dazu.
Ja, leider.
Ich weiß, kann mich, glaube ich, gar nicht. Also an das ein Derby kann ich mich erinnern, ich war ja dann zwischendurch weg und wie ich dann zurückgekommen bin, hat es dann das die Dulitzer Derby, das danach ging. Das war das erste Derby nach diesem, ich glaube nicht, dem Vorfall im Happelstadion, wo ich ja nicht bei Rapid war, sondern das war ja dann Cupfinale oder eins der letzten Spiele der alten Saison. Und in der neuen Saison, wie ich wieder durchgekommen bin, hatte ich das Derby, Auswärts-Derby. Das war schon, also da.
Wie ist das als Dorman, wenn man da zu den Auswärtsfans muss? Ich stelle mir das irrsinnig unangenehm vor. Also ich würde sogar sagen, der Begriff Angst würde mir da in den Sinn kommen, wenn ich da jetzt vor die Rapid-Fans müsste als Austrianer. Also ich bewundere da jeden Dorman, der das macht. Und dass da was Angst, passieren
Angst
kann.
Angst auf keinen Fall. Nein, Angst nicht. Also überall ist natürlich, spielt man lieber. Hundertprozentig lieber, bin mir sicher, jeder lieber vor vollen Rängen, auch wenn es gegnerische Fans sind, als du spielst vor leeren Rängen. Dann spielst du natürlich am liebsten vor eigenen Fans. Aber nein, Angst überhaupt nicht. Lediglich bei dem einen Derby, was ich angesprochen habe, das Auswärts-Derby nach dem Dulitzer-Vorfall, da hat es ja dann zu Beginn auch diese kurze Unterbrechung gegeben, kann man überhaupt weiterspielen, weil nach der Seitenwahl die Dulitzer vor unsere Fans, zu unseren Fans gegangen ist und ich bei den Austria-Fans. Und da hat, ja, und man hat dann schon das Gefühl gehabt, das war sämtliche Aufmerksamkeit Richtung Rapid-Fans und die Dulitzer. Und ich stehe auf der anderen Seite, wo es, wo natürlich die Austria, Entschuldigung, die Austria-Fans gestanden sind, ohne Zaun, ohne Aufmerksamkeit, was da passiert. Also, da bin ich dann schon ein bisschen weiter weg.
Entschuldigung, ich glaube, dein Mikrofon ist, klingt jetzt anders. Sag's nochmal was. Seit dem Husten.
Hallo?
Ja, jetzt ist es wieder besser.
Super, danke.
Okay. Ja, und bei dem, ich bin dann völlig unbeobachtet, ohne Zwischennetz vor den Austria-Fans gestanden. Und ja, das ganze Hauptaugenmerk war da drüben. Also ich habe mich dann schon mehr nach hinten fokussiert als nach vorne, ob da sozusagen ja auch irgendwie Aktionen von den Austria-Fans kommen. Und
das ist ja auch das Schwierige, weil du, wie du gesagt hast, wenn du dich nach hinten fokussierst und nicht so nach vorne, dann ist das ja auch für den Spielverlauf wahrscheinlich auch nicht gut und gerade als Tormann. Also ja. Ich stelle mir das aber schon das sehr kompliziert
genau,
vor.
Genau, aber das war nur so lange, bis wir angefangen haben zum Spiel. Also das war im Spiel selber da nicht. Nein, da war nur eine Unterbrechung von 15 Minuten bis. Was können wir überhaupt weiterspielen? Okay. Kann sozusagen die Dulitzer in das Tor vor den Rapid-Fans gehen und da sind ja die Leuchtraketen quer von allen Seiten gekommen, aber ich habe mich da halt sehr alleine gefühlt da drüben, weil da, wie gesagt, der ganze Fokus drüben war. Und, aber beim Spiel selber war das dann überhaupt kein, nein, kein Thema.
Okay.
Ich glaube, das haben wir dann auch gewonnen, wenn ich mich erinnere. Die Dulitzer haben das Tor gemacht sogar.
Labaré meinst du bestimmt, oder?
Ah, Entschuldigung. Labaré gegen Dulitzer, natürlich. Ja. Natürlich. Ja, das super Geschichte, nur der Fußball schreibt, ja.
Ja, das, deswegen lieben wir ja die ganze Geschichte auch so sehr. Ein bisschen größerer Sprung, wir springen nochmal ganz kurz zurück, eben Saison 97, 98, du als Stammkeeper am Ende 28 von 36 Partien absolviert und es wurde dann Platz 2 hinter Sturm abgeschlossen. Und in der Saison darauf hat Rapid Ladi Meier verpflichtet. Wie war das da für dich? Wie war das auch kommunikativ an dich? Wie ist es abgelaufen?
Naja, es passt eh zu der Geschichte zu sagen, man ist nur Zweiter geworden. Es ist, man kann sich das vielleicht vorstellen, wie furchtbar diese Saison gewesen sein muss. Also es war alles, es hat nichts funktioniert. Man ist nur Zweiter geworden. Man war erfolgsverwöhnt. Und ja, es muss ganz viel passieren. Und es sind dann auch einige Spieler verpflichtet worden, unter anderem auch Ladi Meier. Und ja, na, ihr macht euch das aus. Und genau, und dieses Rennen um die Nummer 1 habe ich dann in der Vorbereitung verloren. Und sein Einstieg waren, glaube ich, 2-11er beim GRK. Und dann war das sehr schwierig, sozusagen, für mich persönlich. Und ja, ich glaube, eine Saison später bin ich dann gewechselt, oder habe ich das richtig? Oder noch in der Saison? Nein, Saison später.
Es hat noch ein bisschen, es hat noch ein bisschen gedauert, genau, weil
2001.
Ja, genau, das war eben 98, 99, als dann Ladi Meier gekommen ist. Du hast dein nächstes Kampfmannschaftsspiel erst wieder bestreiten dürfen im Mai 2000 gegen Sturm und dann eben zum Ende der Saison 2001 die finalen drei gegen Admira, Salzburg und Sturm. Also dabei gab es 2-0, 0-0 und 1-1, also ungeschlagen in diesen finalen drei Partien geblieben. Stand da schon fest, dass du weggehst zu dem Zeitpunkt? Weißt du das noch?
Nein. Rapid wollte unbedingt, dass ich bleibe. Und ich kann mich nicht erinnern, ob das vielleicht der Grund war, warum sie mir die drei Spiele dann am Ende oder wie es zu dem gekommen ist. Also das war ein langer, zäher Kampf und wo ich dann es geschafft habe, sozusagen mich neu zu orientieren und eine neue Herausforderung zu suchen.
Ging dann zum LASK.
Genau, zum LASK. War dann ein Absteiger gewesen, sozusagen, und war vielleicht, also im Nachhinein sicher nicht die richtige Wahl, weil ich das unterschätzt habe, wenn ein Verein absteigt, dass da schon sehr viel Umstrukturierung oder Veränderungen in einer Mannschaft passieren oder auch im Verein. Ja, und da hat man lange gebraucht, bis man da irgendwie einmal den Boden gefunden hat. Und auch da waren wir dann auch tabellarisch richtig weit unten angesiedelt. Und also wir hatten eigentlich bis in den Winter nicht den Boden gefunden, wo man sagt, tiefer kann es jetzt nicht mehr gehen und da bauen wir jetzt auf und ab da geht es jetzt nur mehr aufwärts. Und da war das keine Erfolgsgeschichte.
Ja, insgesamt sind es nur 19 Pflichtspiele bei den Linzern geworden. Und Mitte November war die Geschichte, oder das letzte war dann Mitte November und irgendwie im Winter war dann die Geschichte, oder habt ihr dann die beendet, sagen wir so?
Genau, also ich habe dann sozusagen auf jeden Fall noch vor Weihnachten sozusagen beschlossen, dass das Kapitel das zu beenden und nach eine Veränderung muss her. Und dann hat man auch die letzten Spiele, glaube ich, habe ich nicht mehr gespielt und im Jahr drauf oder im Jänner wechselte ich dann.
Nach Mattersburg ging es dann.
Genau, da war es dann wieder so schlecht, wie es vorher war, war es dann ein richtiger Glücksgriff, also auch tabellarisch weit unten, aber da haben wir dann sozusagen, das war ein Verein, der im Wachsen war, also da aufgestiegen, ein paar Mal hintereinander, dann in der Liga einmal etabliert, dann, ich glaube, 8. Platz und dann dorthin wechseln, es ist ein neuer Trainer gekommen, es sind 3 neue Spieler gekommen und wir sind dann an 5. Stelle, glaube ich, am Ende der Saison gelandet und die Saison drauf waren wir dann Meister mit einem sensationellen Zuschauerschnitt.
Genau, ich glaube, ich habe hier 6. stehen, also ich meine, die erste Saisonhälfte oder die zweite, gab es dann eben zum Reinkommen und 2002, 2003 bist du eben als Nummer 1 gestartet und eben zum Aufstieg dann insgesamt mit beigetragen und dann eben mit Mattersburg, für dich ging es dann eben dann zurück in die Bundesliga.
Genau, also es war ein gutes Gefühl, einfach diesen Wechsel zu machen und im Nachhinein, was ein super 3,5 Jahre, wenn ich mich erinnere. Ja, 3,5 Jahre waren es.
Ja.
Genau, und in der Entschuldigung, gerne, Stefan.
Danke, geht schon, du noch.
In der Bundesliga gab es natürlich dann die Wiedersehen mit unseren beiden oder deinem Verein auch mit Rapid und der Austria. Und diesbezüglich, Stefan, haben wir uns auch statistisch das aufgearbeitet, wie das deine Bilanz, wenn du jetzt nicht bei Rapid warst, gegen die Austria bzw. an Rapid war.
Nicht spannend. Keine Ahnung.
Ja, Markus, ich habe es jetzt auch gerade nicht vor mir, also kannst du ruhig weitersprechen.
Okay, also gegen die Austria bist du zu 5 Einsätzen gekommen, 2 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen stehen dann zu Buche. Das kann nicht sein. Es waren insgesamt 6 Einsätze, weil einer war im Cup dann noch und deswegen war es 6-6-6, also 2-2-2, so rum.
Ausgeglichen.
Und einmal eben das Remis hat dann noch im Elfmeterschießen zum Ausgeführt. Also aber wird er als Remis gegolten. Also da waren es 6 Partien und gegen Rapid war es ebenso 6 Partien. Und da hast du dich, jetzt ohne dass es böse gemeint ist, als wahrer Rapidler gezeigt, weil es gab in dem Kontext keinen Sieg, 2 Remis und 4 Niederlagen.
Okay, weil da ist dann Rapid auch sozusagen wieder stärker geworden und hat ja dann auch geendet mit dem Meistertitel 2005?
5, genau.
Genau.
Ja.
Genau, und du bist dann als in der Saison eben 3-4 und als Nummer 1 reingegangen, 2004-5 bei Mattersburg ebenso wieder. Und kannst du dich noch erinnern, wie war es für dich dann das erste Mal gegen Rapid spielen zu dürfen, zu müssen, je nachdem, wie du das damals gesehen hast?
Es war eine Riesenvorfreude. Ich glaube, es war auch ein Heimspiel, also in Mattersburg ein Spiel, ein Heimspiel von uns. Und es war richtig, ein cooles Erlebnis, weil du von beiden Seiten gefeiert wurdest, sozusagen von Mattersburg sowieso, positive Stimmung und auch von den Rapidlern. Also ich glaube, da hat es dann auch Plakate gegeben. Ich war nicht der Einzige, ich glaube, es war Sergej Mandrecker und René Wagner auch, glaube ich. Wir waren zu dritt, die für Mattersburg gespielt haben gegen Rapid. Also wir wurden da...
War der Kübauer
ja, nicht super Empfang. Da? Oder Kübauer auch.
Später.
Vier waren es.
Ah, der war später.
Nein. Kübauer ist im Aufstieg.
Okay.
Kübauer war im Aufstiegsjahr dabei. Ja, oder alle vier sind super empfangen worden und gefeiert worden und war, ja, super Geschichte.
Das ist dann quasi wie so ein Klassentreffen die Mannschaft gewesen. So.
Ja, also ein untypisches Spiel natürlich, ja.
Naja, aber andererseits, wenn ich das jetzt doch wieder auf die heutige Zeit umlege, wenn ich mir jetzt gerade die Austria anschaue, ich meine, da spielen jetzt auch Spieler, die schon beim LASK zusammengespielt haben, die kennen sich schon, die spielen gut miteinander. Man sieht, das jetzt der zweite Tabellenplatz und das war wahrscheinlich auch eines der Erfolgsgeheimnisse damals von Mattersburg. Man hat einfach Spieler geholt, die sich schon gekannt haben, die haben schnell miteinander funktioniert und dann auch gleich Erfolge feiern können.
Wird sicher so, also ohne dass ich die Kaderzusammenstellung jetzt von Mattersburg kenne, aber ist sicher mit ein Grund, dass das harmoniert und sicher auch die gewisse Inputs gibt und auch der damalige Präsident ja auch bei Rapid einige gekannt hat und wir die Spieler oder wir uns schon vorher gekannt haben noch von Rapid-Zeiten. Ja.
Ja, dann kam das Kapitel, du hast den Status als Nummer 1 an Thomas Borinic verloren und hast dann sozusagen nur noch das Abschiedsmatch ganz am Ende der Saison.
Also ich hab früh bekannt gegeben, dass ich wieder zurückwechsel zu Rapid sozusagen, weil ich keine Verlängerung wollte und es war im Winter lange überlegt und ich glaube, dass ich dann im März oder Februar bei Rapid unterschrieben habe und Mattersburg abgesagt habe und dann war, ja.
Dann haben sie gewusst, mit dir kannst du nicht mehr planen, wir forcieren mal einen anderen erstmal.
Genau, das war dann halt auch Mattersburg war da halt auch diesbezüglich anders und dann sozusagen, dann war kein Platz mehr für mich.
Okay, Ende Mai 05 dann dein Abschiedsmatch 1-3 gegen Sturm von Mattersburg. Wie geht es jetzt so im Nachhinein, wenn die Entwicklung, die Mattersburg ja leider genommen hat, wie hast du das so aufgefasst gehabt, nachdem du ja auch 3,5 Jahre dort warst?
Natürlich. Also die Anfänge waren schon also großartig. Wir hatten in der zweiten Liga Zuschauerzahlen von 15.000, 17.000 bei Zweitligaspiele am Freitag am Abend. Ja, also da wurden alle Pendler, die aus Wien ins Burgenland gefahren sind, irgendwie abgeholt, machten einen Zwischenstopp in Mattersburg, um das Spiel zu sehen. Es war eine riesige Aufbruchstimmung, war fantastisch und man hat dann aber schon, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auch noch dort war, war ja wirklich immer positive Stimmung. Aber mit der Zeit, so sage ich jetzt nach 3-4 Jahren, wo ich auch nicht mehr bei Mattersburg war, hat man schon gemerkt, wenn man hingekommen ist, die Zuschauerzahlen sind weniger geworden, das Interesse hat stark nachgelassen. Und da hat man sich dann schon gefragt, wie funktioniert das oder wie kann das funktionieren, wie soll es dort weitergehen? Und dann war ich natürlich schon sehr überrascht und über die Dimension und das Ausmaß dieses Betrugs oder dieses Skandals.
Ja. Und dann irgendwie auch wehmütig gewesen, was er gesagt hat, ja, wenn man eben bei so einem Verein war, tut es einem irgendwo halt leid für die. Es gibt ja einen Haufen Leute, die zum Handkuss gekommen sind, sage ich mal, und da nichts dazu konnten.
Natürlich. Also wenn du 3,5 Jahre dort spielst in einem Verein, der sehr familiär geführt wird und sehr, sehr klein und nicht so aufgeblasen ist, hast du natürlich die Personen noch mehr und besser gekannt. Und es waren ja bis zum Schluss viele von diesen handelnden Personen auch dort, die dann ja auch eigentlich plötzlich vor dem Nichts gestanden sind. Jetzt sowohl beruflich, dass du jetzt keinen Sportverein mehr hast, wo du arbeiten kannst, und auch finanziell. Denn ich glaube, alle hatten dort oder viele hatten dort auch ein Konto und wurden da finanziell ja, hart getroffen, sagen wir so. Ja. Ja. Und da leidet man und fiebert man natürlich mit. Und ich bin immer wieder gerne zu Meisterschaftsspielen nach Mattersburg gefahren. Das hat jetzt nichts mit der Nähe zu tun, sondern mir war es lieber dort zu spielen als irgendwo anders.
Okay. Ja. Warum war die Entscheidung, zurück zu Rapid zu gehen?
Weil ich ja wieder ein Teil eines noch was Größeren sein wollte. Und bei Rapid hat man wieder das Gefühl gehabt, ja, die Zuschauerzahlen sind da explodiert. Der Begriff St. Hanabi, glaube ich, wurde da kreiert. Rapid wurde Meister. Und ja, also ich hatte da ein gutes Gefühl, dass da wieder was Großes entstehen kann. Und ja, und die 4 Jahre Abstand waren dann gut. Und da hatte ich wieder dann große Lust und große Freude, zurückzukommen.
Und hattest du die Aussicht auf das Einserleiberl oder war deine Rolle oder ist deine Rolle da im Vorfeld schon besprochen worden oder war das ein offener Kampf?
Nein, nein, es ist nicht als das Einserleiberl wurde mir nicht versprochen, sondern ja. Es wurde ein offener Kampf aufgesagt. Ich soll sozusagen meinen Beitrag beitragen und wenn es die Chance sich ergibt, wollte ich sie nutzen und bin dann ja zu sehr, sehr vielen Spielen gekommen.
Okay. Mhm.
Genau, aber zuerst war eigentlich mal dann, dass Helge Peier dann die Nummer 1 war. Für dich gab es dann das eigentliche Comeback im Tor, also im Pflichtspiel natürlich im Oktober, November 2005. Dann gleich mal wieder mit dem Derby gegen GAK in Mattersburg und gegen Ried. Dann dabei eben 2 Siege und 2 Unentschieden. Also sehr positiv am Platz die Rückkehr.
Schon so lange her, also ja. Und Derby schon immer, also ich glaube, ich kann mich an keine Derby-Niederlage erinnern, also nicht, dass ich es jetzt verdrängt hätte, aber sehr, 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 sehr wenige, wenn es dann waren, ja.
Weil es jetzt schon zweimal ist, können wir es kurz enthüllen, Stefan. Hast du es gefunden, wo es steht?
Ja, du hast das ganz oben hingeschrieben, ich habe es immer ganz unten gesucht. Okay. Du hast 11 Derbys gespielt, davon waren 7 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen.
Ah, okay, das ist dann schon überwiegend positiv. Niederlagen. Okay.
2 Niederlagen, ja, eindeutig positiv, muss ich sogar gestehen.
Ja, jetzt, das können bisher nicht sehr viele vorweisen, mit denen wir gesprochen haben.
Das stimmt, ja.
Okay,
Ich streue da immer so dazwischen die Fragen ein und versuche auch ein bisschen immer den Kontext zur jetzigen Zeit dazu zu bekommen. Wenn du dir jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du Rapid wirst du natürlich auch aufgrund der familiären Geschichte sehr verfolgen, aber wie sehr du die Austria verfolgst. Und da gibt es ja den Tormann, den Mirko Kos, der ja eigentlich schon ewig beim Verein ist, auch im Nachwuchs der Austria gespielt hat, aber eigentlich ein prädestinierter Zweier-Goalie ist. Also wenn da der Einser-Tormann wegwechselt, wird ein anderer geholt, es wird ihm keine Chance gegeben, aber er ist irgendwie zufrieden mit seiner Situation, ist ein wichtiger Teil der Mannschaft, sagen alle Spieler und alle Trainer. Ist sowas für dich nachvollziehbar, also dass man sich mit einer Zweierposition unter Anführungszeichen zufrieden gibt in seiner Karriere und es nicht versucht, dann noch bei einem anderen Verein da vielleicht sich auch als Nummer 1 zu etablieren? Weil du ja jetzt auch erzählt hast, dass du zu Rapid gewechselt warst und zurückgewechselt hast, aber da war die Nummer 1 kein Thema bei dir.
Ja, also es war schon für mich persönlich schon ein Thema, aber es wurde mir nicht versprochen, klarerweise, weil das,
okay.
Ich glaube, das ist heutzutage, also wenn jetzt nicht gerade 50 Millionen für einen ausgegeben werden, wird das nie versprochen, sondern es ist immer, man muss das persönlich dann so einschätzen und hat man da die Chance, bekommt man die reelle Chance. Ich kann es verstehen, warum der Mirko, also noch jünger und er hat ja noch die Chance sozusagen, sich entweder bei der Austria durchzusetzen oder wahrscheinlich eher, wenn er den Verein wechselt. Und bei mir war es so, dass ich sozusagen mit der Situation nach ein paar Jahren, jetzt mal nach 5 Jahren oder 6 Jahren bei Rapid, nicht zufrieden war und einen Tapetenwechsel wollte. Und vielleicht kommt es auch beim Mirko Kos noch, dass er sozusagen sagt, ja, jetzt hätte es eigentlich der Fall sein sollen, dass ich meine Chance bekomme und ja, und probiert was Neues. Ja. Und kann ja dann wieder, wie in meinem Fall, auch zurückkommen.
Ja.
Und ja, als reiferer oder als älterer Dormann in seinem Fall, ja, seinen Beitrag dazu leisten.
Markus, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, es tut mir leid, du kannst wieder weitergehen mit deiner, mit deiner Chronologie. Du musst wissen, der Markus ist ein Deutscher, immer sehr genau und der will nicht irgendwie so ein Wirrwarr haben, sondern der will chronologisch vorgehen, deswegen.
Verstehe ich, ja. Ich bin vom Sternzeichen Jungfrau und zu Hause der Monk.
Okay. Okay. Ja, das ist der Markus.
Wir würden ja sonst ein großes Highlight überspringen, weil eben in diesem Zeitraum, den ich vorhin angesprochen habe, Oktober, November 2005, kam es ja auch zu deinem Champions League-Einsatz, den du hattest. Rapid ja in der Champions League gespielt und du durftest in Brügge dann ran.
Ja, stimmt. Ja. Aber da haben wir verloren. 3-2, ja. Kann das sein?
2-2 oder 3-2? Rapid hat in der Gruppenphase alles verloren, leider.
Ah, okay.
Genau, 2-3 ja. Verloren gegen Brügge. Aber ich stelle mir das ja schon geil vor, trotz Niederlage und allem, dann Champions League, ganz anders Flair mit der Hymne und so weiter. Es berichten ja so viele Fußballer drüber. Kannst du dich daran aber noch erinnern?
Ja, also das stimmt. Also Champions League ist ein Level oder ein Ereignis, das man nicht vergisst und dass es erstrebenswert ist, zu verfolgen und da alles dafür zu tun. Also das, ja, das bleibt einem in Erinnerung. Ja, das ist schon eine Bühne, die besonders ist.
Ja.
Also es waren ganz viele Europa League-Spiele und ich glaube auch im UEFA Cup. Also ich habe in einer Zeit gespielt, wo es ja noch einen UEFA Cup gegeben hat. Da sind wir bis ins Viertelfinale gekommen gegen Lazio Rom. Auch großartig, aber Champions League es ist schon ein Top-Level.
Andere Sphäre.
Ja, ja, also das ist sicher ein Highlight, ja.
Ja, zwischen November 2005 und April 2008 waren es dann leider für dich nur noch zwei Pflichtspiele, die du hast abliefern dürfen. Einmal im September 2006 gegen Salzburg und dann gegen Wacker Innsbruck noch, jeweils unentschieden geändert. Und dann, glaube ich, hast du dir die erste so richtig langwierige, schlimme Verletzung eingehandelt mit der Kniescheibenverrenkung. Wie war die Zeit damals für dich?
Die habe ich schon die ganze Zeit mitgeschleppt und das war auch der Grund, warum es nicht für mehr Spiele vorgereicht hat. Aber das war dann, wie es, ja, die Verletzung war dann, ja, eine große Verletzung oder eine schwere Verletzung, also ist über einen Kreuzbandriss zu stellen. Hatte auch 9 Monate, glaube ich, gedauert, die Reha-Zeit und war ja schwierig, trifft aber jeden in seiner Karriere einmal. Bei mir war es dann doch auch eher später, aber ja, ich bin Gott sei Dank gut weggesteckt und ja, gestärkt rauszukommen.
2008 war es ja dann so, dass ich Rapid zum Meister krönen konnte, durfte. Und der Peter Backholt, und du hast dann eigentlich in dieser Meistersaison ja auch dann was wieder fit und durftest aber ganz am Ende nur eine Minute spielen gegen Ried, bist dann ganz am Ende noch eingewechselt worden.
Ja. Das war dann, glaube ich, die Frühjahrssaison nach meiner Verletzung, oder? Wo ich wieder zurückgekommen bin.
Ja,
genau. Okay, ja, ja.
Aber hast du diese Geste, dass du immer dann diese eine Minute spielen durfte, irgendwie zu schätzen gewusst? Oder?
Ja, also war ein ich glaube, der Trainer hat gesehen, also einerseits meine Einstellung zu dem Ganzen, wie hart man dafür wieder gearbeitet hat, zurückzukommen. Wie gesagt, das war keine kleine Verletzung, sondern war ein großer Aufwand dahinter und hat ja auch meine Qualitäten geschätzt und wird sicher das der Grund gewesen sein.
Danach, gleich eigentlich nach der Meisterschaft, war es dann, dass der Helga Peier diesen Venenverschluss im Darmbereich hatte und dann ausgefallen ist. Und ja. Es war leider wieder nicht so, dass du gesagt hast, dass es dir das Vertrauen ausgesprochen worden ist, sondern man hat Georg Koch geholt als neuen Keeper. Wie war da die Kommunikation, stimmt, auch die Gespräche mit Peter Backholt? Oder gab es überhaupt eine Kommunikation? Man sagt ja,
wie der Peter Pakul diskutiert. Hat es keine Kommunikation gegeben. Nein, da hat es keine Kommunikation gegeben, sondern ja, ist auch, hätte auch nichts geändert an meinem Verständnis dafür, aber es ist halt so, ja.
Wie war dann das Verhältnis mit dem Georg Koch?
Ah, es war okay, es war kollegial. Das hat aber nichts mit dem zu tun, also ob jemand ein Konkurrent ist oder nicht, sondern ist man auf einer Wellenlänge oder nicht. Also das würde ich jetzt, ja. Aber ich habe auch mit Helge ein gutes Verhältnis, obwohl er mein Konkurrent war und es klar war, dass nur immer einer spielen kann. Und genauso, wenn ich gespielt habe, hat er mich unterstützt. Also ja, der Georg Koch war aber nur kurz da, glaube ich, oder?
Der war nur deswegen nur kurz da, weil es eben dann im 24.08.2008 ja das Derby gegen die Austria gab im Hanapi und dann gab es ja eben diesen Böllerwurf.
Ah ja, genau. Das war, ja, stimmt.
Wie hast du das damals erlebt?
Wie habe ich das erlebt?
Er wurde ausgewechselt und du musstest reinfahren vor den Auswärtsblock, wo dann wieder dieses ungute Gefühl oder
ja.
ich hätte Angst gehabt, muss ich sagen.
Ja, nein, also ich dürfte kein, also nicht in Erinnerung, aber jetzt so quasi kommt die Erinnerung wieder, ja. Also ja. Nein, aber war einfach, da ist es darum gegangen, dieses Spiel zu gewinnen. Der Fokus ist ja geht ja innerhalb von einer Sekunde. Da ist was passiert. Hat sich abgezeichnet, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Einfach nur den Spielfeld ablaufen, aufwärmen, vorbereiten, anziehen, letzte Instruktionen und dann aufs Spielfeld gehen und dann zu spielen. Also da habe ich jetzt keine
besonderen. Du wirkst mir da jetzt schon die ganze Zeit so ziemlich abgeklärt und heutzutage würde man ja sagen, der hat sicher einen Mentalcoach oder psychologisches Training oder so irgendwie, um sich da wirklich fokussieren zu können. Hattest du das schon, wenn du sagst, du warst da immer im Tunnel und hast dich immer auf das Wesentliche konzentriert und die Gabe gehabt, alles andere auszublenden? Ich meine, das ist ja, wir sind aufgewachsen, nein, wir sind nicht aufgewachsen, wir sind zu alt, aber jetzt mit der Generation Social Media, wo da ja die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird, die Konzentrationsfähigkeit des Menschen ja immer schlechter wird, das muss ich schon sehr bewundernswert sagen, dass du sagst, ja, das war ein Spiel und ich war fokussiert und die Erinnerungen sonst kann ich da ein bisschen ausblenden.
Ja, nein, also keine, auf die erste Frage zu kommen, keine besondere Betreuung oder keine Unterstützung, was Mentalcoaching oder Psychologe betrifft. Ja. Es ist vielleicht, wenn du von klein auf immer sozusagen im Fußball und dann musst du dazu sagen, auch noch bei Rapid spielst, oder das Gleiche gilt jetzt, ich sage jetzt einmal in Deutschland für Bayern München oder so. Wir waren immer, wenn wir auf Turnieren waren in Österreich oder irgendwo, wir wurden immer besonders beäugt und hatten immer großen Widerstand. Man wollte uns immer schlagen, man wollte uns immer da ein Haxel stellen und du bist von klein auf immer sozusagen mit der Favoritenrolle und mit der besonderen Aufmerksamkeit durch die Lande gezogen und das hat sich dann mit hochgezogen und man entwickelt das. Also wenn jemand plötzlich, oft ist es so, wenn jemand, der funktioniert woanders und kommt zu Rapid oder er funktioniert woanders und kommt zu Barcelona oder wo, dort geht es dann nicht, ja, jeweils in dem Kontext mit der Liga, dann hat es vielleicht auch mit dem zu tun, dass du von Anfang an oder von klein auf mit dem leben musst, dass sozusagen gegen dich die anderen besondere Leistungen bringen wollen und für die anderen es ein besonderes Spiel ist, während es für dich ein Spiel in der Meisterschaft gegen 8 andere Mannschaften oder 6 andere Mannschaften ein normales Spiel ist es für die ein besonderes Spiel in Hütteldorf zu spielen. Ja, ja. Also da wächst du mit der Aufgabe von klein auf an. Und auch wenn ich meine Kinder beobachtet habe, wenn wir bei Turnieren waren, U10-Turniere, U12-Turniere, sei es jetzt in Deutschland oder in Frankreich, da waren schon Hallen mit 8000 Zuschauern. Ja, also das ist für einen 12-Jährigen oder 10-Jährigen auch viel Druck, dort zu spielen. Aber du wächst halt mit dem und dann hast du halt dann irgendwann einmal 30.000 Zuschauer. Aber ja, wenn du es mit 10, 12 Jahren schaffst, 5.000, 8.000 Zuschauer, dann geht es dann auch später. Es ist ja nicht von 0 auf 100.
Ja.
Und das andere, dass man alles vergisst, ich bin jemand, der immer nach vorne, also im Jetzt lebt und nach vorne schaut, also über meine Karriere im Nachhinein, gibt es dann schon so einschneidende Momente, wie gesagt, das Champions League-Spiel, das 1860-Spiel, aber ansonsten, ja, für mich ist das ja, Geschichte früher.
Ja, aber Geschichte ist ja auch wichtig. Wir werden dann später noch dazu kommen, um vielleicht aus Fehlern, die du gemacht hast oder wo du jetzt sagst, das würde ich also das würde ich jetzt noch, wenn ich es nochmal machen könnte, anders machen. Das könntest du ja jetzt auch deinen Kindern mitgeben und ihnen sagen, passt auf, bei mir war das so und so. Oder ja, oder du gehst ihnen damit halt am Nerven, sie wollen das alleine entscheiden und das eigenes machen. Das kann
auch sein. Definitiv. Hat man viele Fehler gemacht und man versucht sozusagen ja, ihnen diese Fehler zu ersparen, natürlich. Ja,
ja.
Ist das ein Vorteil, wenn ich selbst schon eine Karriere hinter mich gebracht habe und da, nicht ein Vorteil, dass ich Fehler gemacht habe, aber ein Vorteil, ihnen das mitzugeben, diese Fehler vielleicht zu vermeiden
und genau.
Ja, andere Fehler zu machen.
Ja, aber du hast es ja vorhin schon gesagt mit der besonderen Rolle und auch der Wichtigkeit oder der Entwicklung im Tormannspiel. Aber ich denke mal auch gerade im Kontakt eben zu den Fans ist man halt leider die erste Anlaufstelle. Also trifft eben meistens entweder Torhüter oder vielleicht bei Eckbällen irgendwie Spieler, wenn was ja leider immer noch Usus ist, was reingeworfen wird. Jetzt in Deutschland gerade wieder am vergangenen Wochenende bei Union gegen Bochum der Fall. Das heißt, auch da würdest du jetzt nicht sehen, dass man da so spezielles Augenmerk drauf legen muss, weil ja, es gibt halt leider immer irgendwo Depperte und man muss es so hinnehmen, wie es kommt.
Nein, man muss verhindern, definitiv, aber als Spieler oder als Tormann, mit dem musst du umgehen und das musst du ausblenden. Es darf trotzdem nicht passieren. Ja? Also, ja. Auch wenn ich jetzt wieder spielen würde, würde ich keine Sekunde daran verschwenden oder irgendwie Angst bekommen. Aber trotzdem ist es nicht ein No-Go,
ja, klar. Um
mit eurem Titel zu bleiben.
es war ja dann jetzt leider so, dass Georg Koch damit lange ausgefallen ist, eigentlich nie wieder Fuß fassen konnte, sogar mitunter im Privatleben eben die Gleichgewichtsstörung hatte durch diesen Böllewurf von damals. Und aus sportlicher Sicht war es so, dass du eben dann wieder als für 8 Partien der Einser war. Dann irgendwie hat Peter Packold auf einmal Andi Luxe aus der Kiste irgendwo rausgekramt, sage ich so. Wie hast du das da damals miterlebt, dass da auf einmal, sag mal, kurzzeitig dann eben Andi Luxe dir vorgezogen worden ist? Nachdem der Helge ja noch ausgefallen ist.
Boah, das kann ich mir jetzt. Also ich weiß nicht, wie es zu dem Umstand gekommen ist und was ich dabei gefühlt habe, oh, das weiß ich gar nicht. Okay. Also ich glaube nur, dass wir nicht erfolgreich waren, wenn ich das jetzt so, dass dann halt die Versuche sind, da was zu verändern, oft eine Systemänderung, neue Spieler zu forcieren. Vielleicht war das der Grund. Also ich habe da jetzt keine Erinnerung an das oder keine Geschichte dazu.
Okay. Ist ja dann auch oft so, dass wenn der Erfolg ausbleibt, dass dann einmal der Tormann dran glauben muss. Ich meine, das hat man jetzt da in Salzburg ja auch gesehen, bei Alex Schlager als Zweier-Goalie gestartet und jetzt da zum Schluss, wo es dann ein bisschen besser laufen hätte sollen, als Einser-Goalie zurückgekommen.
Ja, ist oft, natürlich, man versuchte dann alles Mögliche, wie gesagt, Systemumstellung oder spielst mit zwei Stürmern statt einem Stürmer oder du tauschst dann halt auch verschiedene Namen aus, aber ja. Oft ist es dann sehr Aktionismus oder nicht immer nachvollziehbar oder der Anfang vom Ende vielleicht auch oft, ja.
Ja, ja. Und ich meine, da sind wir gleich beim richtigen Thema, weil ja, Helge Payer kam dann wieder erstmal retour, aber eben, es gab ja dann auch die Trennung, oder wo der Peter Packholt eben weitere Aktionen gesetzt hat und dann sich getrennt hat und man sich getrennt hat als Verein vom Zoki Barisic, beziehungsweise der dann eben nach einem Jugendbereich weitergemacht hat und dann auch für dich jetzt direkter Impact oder noch direkter Impact, dass Torwarttrainer Peter Zajcek dann auch abgelöst worden ist. Denk mal gerade, also beide Personalien, dann auch die vom Tormann-Trainer, kamen ja irgendwie für Außenstehende oder für uns Fans damals sehr überraschend. Wie hast du das damals mitbekommen oder konntest du das in gewisser Weise nachvollziehen?
Nein, war für uns auch überraschend. Wir hatten auch erst vielleicht eine Stunde vorher davon erfahren. bevor es dann auch öffentlich wurde und war auch sehr überraschend, aber wir haben keine Begründung bekommen oder auch keine Idee, was der Grund gewesen sein könnte. Ja, also das war einfach so, wie es Veränderungen in der Mannschaft gibt, hat anscheinend auch Veränderungen im Trainerteam gegeben, die wahrscheinlich sicher sogar ein Trainer seine Entscheidung war.
Mhm. Ende 2009 ging es dann in die Europa League Quali. Und ja, ich glaube, die ersten Hürden hat Rapid einigermaßen locker gemeistert und dann kam eben das Los Aston Villa, wo es eigentlich jeder schon gedacht hat, okay, gut, das wird es dann wahrscheinlich gewesen sein, Premier League Club, gut, beziehungsweise natürlich immer die Frage, wie ernst nehmen die ganze Geschichte. Ich glaube, das Hinspiel war schon legendär mit dem Jelavic-Blitztor und ja. In der Fremde gab es dann eben, hieß es im Nachhinein die schönste Niederlage, die man sich überhaupt einhandeln kann, weil man trotzdem den Aufstieg in die Gruppenphase geschafft hat. Wie hast du es damals erlebt? Was ging da ab? Dann vor allem auch in Wien hat es an der Pier schon gebebt, eben nach diesen 16 Sekunden. Ja. Und hat man den Sieg geholt, aber dann auch dort, als es tatsächlich fixiert werden konnte.
Es war, also am Anfang waren wir natürlich klare Außenseiter, wie die Auslosung war. Man hat damit schon spekuliert, dass sie einen nicht ernst nehmen. Wird sicher auch so der Fall gewesen sein bis zum Schluss, auch nach der Niederlage in Wien für Aston Villa. Aber dazwischen hat sie auch noch die Geschichte, also die ist mir hängen geblieben, gegeben, bevor wir nach Birmingham geflogen sind mit Jelavic, glaube ich, wenn das dieses Jahr war, der im Hinspiel zwar das Tor geschossen hat, aber sich geweigert hat, auswärts zu spielen, weil er einen Transfer angestrebt hat zu nach Glasgow.
Ja, ich glaube, das war so, ja. Genau.
Und der Grund, warum er dann auch nicht gleich spielen wollte, war sozusagen, weil er, wenn Rapid im Europacup spielt, kann er dann nicht für Glasgow spielen, sozusagen, weil sein Verein ja dann weitergekommen ist. Und ja, war sicher sein Plan oder auch berechtigte Theorie, ohne ihn sind wir schwächer dort. Ja? Und dann wird das ja gar nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, mir nur Erinnerung geblieben, dass wir sozusagen gegen alle Widerstände oder Umstände da Außenseiter dann noch das Hickhack um einen Transfer von unserem besten Stürmer, da ja doch eine sehr schöne Niederlage erleben konnten, um den Aufstieg zu feiern. Ja, war ein großer Moment, ja.
Im Finish der Saison 2009-10 warst du dann wieder zeitweise die Nummer 1, 13 Matches gespielt. Nur eine Niederlage gab es in dem Zeitraum, aber die im Derby. Das war deine erste Derby-Niederlage eben.
Daheim oder auswärts?
Lass mich schauen, ich glaube, es war auswärts.
Okay.
Und ich habe das rot markiert.
Wir haben alle vorne nur das Derby verloren, wie geht das?
Nein, nicht alles gewonnen, es gab also keine Niederlage.
Nicht verloren, nur das Derby.
Ja, ja. Ja. Genau, das war ja bei der Austria ein 0-1. Und eben das war die 34. Runde, dann von 36 und danach gab es eben noch die Partien daheim gegen Sturm, das man gewonnen hat und dann noch zum Abschluss in Mattersburg und als Dritter ist man dann ins Ziel gekommen.
Okay, ich habe alles vergessen. Wahnsinn.
Ja, heutzutage schlägt man uns alle Finger, wenn man Dritter wird und
ja, das noch dazu. Ja, ich passe zu der Geschichte. Ja, also, da war es überhaupt eine Katastrophe. Dritter, also Zweiter war schon eine Schande und Dritter, ja.
Die Saison 2010-11 bist du dann wieder als Nummer 1 gestartet und hast dann eben auch wieder erneut Quali für Europa League mitgespielt, diesmal am Platz. Und,
da war Aston Villa Retour, oder?
Also Aston Villa 2, genau.
Ja, stimmt.
Und dann nachdem dass man damals dann in Wien nur in Anführungszeichen das 1-1 gab, war dann dort eben keine Niederlage erlaubt und du parierte Elfer und am Ende sogar gewonnen. Es muss ja, denke ich mal, neben Champions League jetzt noch ein weiteres großes Highlight bei dir sein.
Ja, also das war, genau, also definitiv ein Highlight. Es in der Einordnung anders, also Champions League ist, weil die Bühne halt ja etwas Großes ist. Aber das war vom Spiel her und von den Umständen sicher ein absolutes Highlight, weil wir ja erstens ja ein Jahr später wieder die Auslosung hatten von Aston Villa. Wir gewusst haben, Also unterschätzen werden sie uns nicht, aber vielleicht werden sie uns hoffentlich wieder nicht ganz ernst nehmen, so wie es so 100%, aber sie werden sicher viel, viel besser vorbereitet sein. Das wussten wir. Dann war auch das Hinspiel auch wieder in Hütteldorf, ich glaube 1-1.
Ja.
Das heißt, auch da war die Voraussetzung nicht ganz so gut wie mit einem Sieg ein Jahr vorher. Aber die Chronologie war schon teilweise das Gleiche. Also es hat einen Elfer gegeben, den sie verschossen haben in beiden Spielen. Und ja, und das war ja sicher ein top Erlebnis. Und die Rückkehr am Flughafen war ja überwältigend und großartig. Kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, ob das überhaupt noch möglich ist, wo so viele Leute am Flughafen uns in Empfang genommen haben, dass sie die Security eigentlich aus Sicherheitsmaßnahmen die Schleusen geöffnet haben und sozusagen in den Gate hinein die Leute lassen haben, weil draußen war für die Sicherheit nicht mehr, war die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Das war großartig.
Ja, super. Kann man sich halt wirklich nicht mehr vorstellen, ja.
Also ich glaube, ich würde zutrauen, nachdem die Rapid-Fans so begeisterungsfähig sind, glaube ich, wenn irgendwas Ähnliches irgendwie geschafft werden kann oder vielleicht ein Einzug in die Champions League oder sowas gelingen würde, glaube ich, könnte ich mir vorstellen.
Sie würden es wieder doppeln, natürlich, ja. Was wir uns heute, was wir uns damals nicht vorstellen konnten, aber uns jetzt auch nicht vorstellen können, ja.
Genau.
Damit hat man es dann eben irgendwo doch sensationell wieder in die Gruppenphase geschafft gehabt und du hast dann auch 5 von 6 Spielen spielen dürfen. War leider nicht so erfolgreich wie die Gruppenphase davor, wo man ja toll gestartet ist mit Sieg gegen HSV und dann den X bei Celtic, war ja diese Gruppenphase dann, sagen wir, überschaubar erfolgreich. Aber trotz allem, ich meine, Europa League zu spielen in der Gruppenphase ist natürlich auch eine coole Sache, definitiv.
Wieder, wie gesagt, auf die heutige Zeit, ja. Also ich glaube, wir waren da traurig, dass wir nicht Champions League spielen konnten und nur Europa League spielen müssen. Jetzt spielen wir Conference League und ja, trauen noch immer der Chance, also heuer bei dem Spiel gegen Prager nach. Also da man sieht, wie sich der Fußball oder wohin sich der Fußball entwickelt, ja. Es wird immer schwieriger.
Ja, eben halt, ich denke mal auch gerade, wissen es zum Glück die Leute doch irgendwo einzuordnen, dass es ja denke ich mal, auch halt für ein Land wie Österreich immer schwieriger wird, sich überhaupt zu qualifizieren. Also die Vereine dann, ja.
Also der Spieler weiß es einzuschätzen oder ich als ehemaliger Profi oder Trainer kann es auch einschätzen. Also wenn dann jetzt von England, Deutschland, Spanien nicht nur der Meister mitspielt oder vielleicht der Vizemeister, sondern dort 6 Mannschaften europäisch mitspielen oder 8 Mannschaften mitspielen können, die ein Budget haben, das ja deutlich über jenes von Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien ist, dass dort die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass sich die qualifizieren und vielleicht auch der Wunsch der UEFA ist, dass halt wirklich die großen Namen auf der Bühne sind. Ja, also das geht ja Hand in Hand.
Ja. Anfang 2011 war es dann so, dass du immer so ein Wechselspiel bisschen bei euch gewesen, von Helge Payer wieder abgelöst worden bist als Nummer 1. Und kannst du dich daran noch erinnern, wie es dazu gekommen ist oder was es mit dir auch gemacht hat, eigentlich nach noch jetzt wirklich längerer Zeit, wo du der Einser warst, dann wieder ins zweite Glied zurücksteigen zu müssen, auch wenn du gesagt hast, ja, das Verhältnis mit dem Helge war gut.
Ja, aber ich kann nicht, was der Grund war, war es eine Verletzung, eine Krankheit oder eine Idee von den, also ich habe, das kann ich gar nicht. Wir haben dann, was ich jetzt mir noch erinnern kann, oft gewechselt hin und her, ja. Ja, also dass das dann auf Augenhöhe war, aber kann ich nicht. Puh.
Gut, das war ja auf jeden Fall dann schon deine letzte Saison und im Zuge zu dem Ende gab es leider doch ein paar Sachen, die dann nicht so schön waren, jetzt von, sagen wir mal, Vereinsseite, aber du hast es ja live miterlebt. Einmal dann eben dann, dass der Peter Parkut ja fristlos rausgeschmissen wurde, nachdem diese Treffen mit Mateschitz, RB-Wechsel in der Pipeline oder irgendwas Geschichte da aufkam, okay, und forciert worden ist. Und dann ist eben Zoran Barisic hat dann übernommen und du hast noch 2 Partien absolvieren dürfen. Einmal 0-2 gegen Sturm und dann deine letzte Partie mit einem 2-1 irgendwie beim LASK.
Genau.
Liest dich jetzt so als Story, als hätte sich der Kreis so irgendwie ganz schön geschlossen.
Ja, genau. Wobei die Entscheidung schon vorher gefallen ist. Ich habe noch Vertrag gehabt, aber dass ich sozusagen, Peter Schüttel ist ja neuer Trainer geworden und dass da ja, ich den Posten vom Tormann-Trainer übernehmen werde, ist dann schon ja, früher festgestanden, vor Saisonende festgestanden und ich da halt die Karriere dann beendet habe und das letzte Spiel dann spielen konnte. Und dass der Lask dann auch noch war und wir gewonnen haben, war, ja, ich glaube, gegen einen Jürgen Mach habe ich da gespielt, was ich mich auch noch erinnern kann. Wir sind da lange am Platz stehen geblieben. Ja, also, ja, ist im Fußball, trifft man sich immer wieder. Mhm.
Ganz kurz vor diesem letzten Match, glaube ich, war eh die vorletzte Runde, gab es noch dieses ja, Skandal-Derby mit dem Platzsturm. Ich schätze mal, du hast
ja, es ja da war auch mal früh in Rückstand, oder?
Genau. Und da hieß es ja in Fankreisen schon, dass irgendwelche Geschichten vielleicht geplant sind, wenn es tatsächlich zu der erwartbaren Niederlage irgendwie kommt. Habt ihr in Mannschaftskreisen davon auch irgendwas mitgekriegt oder war das irgendwie für euch komplett out of the blue, dass das da auf einmal am Feld dann von Fanseiten so rund ging?
Nein, also in der Mannschaft war das kein Thema. Du gehst ja auch in das Spiel, weil du, also klar, wir sind ja im besten Wissen eingegangen, es zu gewinnen und positiv zu gestalten. Also ich kann mich da jetzt, könnte ich mich nicht daran erinnern, nein.
Okay.
Aber es ist schnell gegangen, ich glaube nach einer halben Stunde 3-0 hinten oder nach 25 Minuten.
2-0 hinten, genau, dann kam der Sturm und gewertet wurde dann 0-3. 2-0.
Ja.
Gut, so wie du gesagt hast, dein Karriere auf dem Platz war dann beendet. Du bist dann direkt fliegender Wechsel zum Tormann-Trainer. Das heißt, du bist aber vorher schon im Laufe deiner Karriere dich nicht nur eben, so wie es der Steffen schon angesprochen hat, immobilienseitig begeistert und irgendwo bewandert dann auch und gebildet haben, sondern eben auch schon gewisse Trainerkurse gemacht haben.
Genau, ich war dann schon fertig mit meiner Tormann-Trainer, mit der höchsten Tormann-Trainer-Lizenz. Und genau, habe auch alle Befähigungen diesbezüglich gehabt, ja.
Wie besonders oder strange oder wie auch immer war dann, dass du auf einmal vorher der Konkurrent und Partner vom Helge Peier warst und dann warst du auf einmal sein Trainer?
Sicher ein ein stranges Gefühl, aber war nicht dadurch, wie gesagt, dass wir ein gutes Verhältnis als Konkurrenten hatten, war es, glaube ich, eine einfache Geschichte, die Kabine zu wechseln. Es war ja nicht nur jetzt sozusagen auch zum Konkurrenten oder zu den beiden Konkurrenten eine schwierige Situation, sondern auch zum Rest der Mannschaft. Ich war ein Teil der Mannschaft, war im Mannschaftsrat, war auch immer bei den Prämienverhandlungen für die Mannschaft zuständig. Also sozusagen eine Vertrauensperson und dann wechselst du sozusagen die Seiten, wechselst du ins Trainerteam, hast natürlich dort deine Aufgaben und deine Vertraulichkeiten dem Trainer gegenüber. Also der Umgang mit den alten Kollegen ist sicher ein schwieriger gewesen, aber ich glaube, er ist mir gut gelungen und hat diesbezüglich keine Probleme gegeben.
Hätte man von deinen bisherigen Erläuterungen oder Ausführungen jetzt auch nicht erwartet.
Ja, es ist dann trotzdem immer schwierig und es kommen dann immer können unerwartete Situationen eintreffen oder unangenehme Entscheidungen also oder Situationen, wo du dann in der Zwischenrolle bist. Bist im Trainerteam, den Trainer verantwortlich, aber da probierst du halt deine eigene Rolle zu finden, das da vielleicht sozusagen einzuwirken. Mhm.
Du bist ja dann als Tormann-Trainer eben für die Rapid Goalies verantwortlich gewesen und auch neben Peier halt auch die Ersatztormänner zum Weiterentwickeln war ja deine Hauptaufgabe und eben bereit zu machen für die erste Mannschaft. Jetzt bist du ja gerade U21 Team Torhüter-Trainer. Was ist da so der größte Unterschied im alltäglichen Training? Da hast du ja die Tormänner nur alle paar Wochen oder Monate bei dir unter deinen Fittichen. Wie ist da der Kontakt dazwischen und was ist der große Unterschied zur täglichen Trainingsarbeit? Kannst du da jetzt überhaupt noch weiterentwickeln in deiner jetzigen Rolle?
Also die Job Description oder die Herangehensweise ist eine ganz andere. Das Ergebnis muss dann trotzdem das gleiche sein. Es muss ein Tormann am Samstag oder am Donnerstag, wann halt auch immer die Spiele sind, im Tor stehen und funktionieren und die beste Leistung bringen für das Team, für den Verein oder den Verband. Die Herangehensweise ist natürlich schon eine ganz andere. Du hast beim Verein, bist du ja, oder ich war nicht nur verantwortlich für die Tormänner, sondern für die ganze Tormann-Ausbildung, sozusagen von klein bis groß, sozusagen deine Durchlässigkeit zu schaffen, eine eigene Philosophie zu kreieren, Fördermaßnahmen zu setzen, da auch den Überblick zu haben, wer kommt wann, in welcher Altersstufe in Frage, wer hat das Potenzial, wer ist der Zweier, wer ist der Dreier-Tormann. Da musst du auch in deinem Tormann-Team, also du hast dann oft meistens eine klare Nummer 1, dann aber auch einen routinierten oder zumindest einen Tormann als Nummer 2, der dann auch jederzeit spielen könnte. Idealerweise vielleicht ein sehr großes Talent, der noch die Zeit braucht, den du aber beim Training in der täglichen Arbeit formen kannst. Also das ist sozusagen eher die Herausforderung im Trainingsalltag eines Mannschaftstrainers, während beim Nationalteam du ja eigentlich Momentaufnahme hast. Du berufst dir die momentan Besten ein, logischerweise. Du kannst ja doch nicht, ja, in 3 Jahren, das könnte einer werden, sondern du musst jetzt für diese Woche oder für diese 12 Tage die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, um zu gewinnen. Dazu gehört aber der momentan beste Tormann dazu und vielleicht auch der beste zweite Tormann, da ist gar nicht ein Talent, sondern einfach, wer kann jetzt mir helfen, wenn auch der andere krank wird, sozusagen im Rahmen des Trainingslehrganges. Also das muss sofort funktionieren und einwirken kannst du da zwar technisch sehr wenig, gar nicht, weil du die Tormänner sozusagen ja nicht in 2 Tagen oder in 3 Tagen auf deinen Stil oder auf deine Art umlernen kannst, sondern du musst sozusagen mit ihren Voraussetzungen, mit ihren Möglichkeiten, die sie ja zweifelsohne haben, und das war ja der Grund, warum sie auch im Nationalteam sind, sozusagen einfach dich anpassen und für sie da das Bestmögliche im Technischen, im Taktischen vor allem auf den Gegner einstellen, dann psychologisch und auch körperlich einfach vorbereitest, damit sie ja der Mannschaft am Spieltag beim Länderspiel helfen. Das ist eine ganz andere Aufgabe.
Und bist du mit den Tormännern auch während der Saison in Kontakt? Oder?
Ja, natürlich. Ja. Also da gibt es Feedback oder natürlich fragt man nach, wie es ihnen geht, gratuliert ihnen, wenn sie ja beim Verein großartige Leistungen bringen, weil sie dann sozusagen diese Energie oder diesen Level ja mit zu uns bringen sollen. Also das ist, man begleitet sie natürlich am Beginn einer Periode. Wir haben sie, unsere dauert immer, also 2 Jahre, begleitest du sie schon auch in der Karriere. Man beginnt vielleicht in der 2. Liga und dann hast du dann schon Spieler, die in der Bundesliga schon reüssieren können. Also das geht dann Hand in Hand, dank ihrer Leistung beim Nationalteam, und wir profitieren aufgrund ihrer besseren Leistungen beim Verein auch dann aber wieder vice versa im Nationalteam.
Okay, jetzt bin ich schon wieder gesprungen, Markus, es tut mir leid, ich weiß nicht, ob du das jetzt ja, noch aufholen kannst.
Alles gut. In deiner Zeit bei Rapida als Tormann-Trainer war es ja auch nicht nur für die Kampfmannschaft, sondern hast du ja immer das Ganze von, so wie du schon gesagt hast, eben die ganze Tormänner-Karriere von den Kleinsten auf mit organisiert, mit eingerichtet, hast die Tormann-Akademie 2014 gegründet, was ja ein Meilenstein irgendwo schon ist und war damals und glaube ich, viele Keeper und jetzt dann aktuell dann auch eben auch deine Söhne davon profitieren.
Ja, also das war das Ziel sozusagen, das auf ganz neue Beine zu stellen, war auch in der Job Description sozusagen klar verankert. Wenn ich das übernehme, habe ich sozusagen die Freiheit und auch die Pflicht, es zu machen. Und wir hatten dann sozusagen in dem letzten halben Jahr, wo ich dann, bevor ich dann wieder gegangen bin oder gegangen wurde, in jeder U-Mannschaft einen Team-Tormann. Und das war sozusagen etwas, was dann sozusagen, was nach außen nicht sichtbar ist, aber was dich selbst dann stolz macht und deinen Weg bestätigt und dann ja guten Gewissens sozusagen das bestellte Feld verlassen kannst. Und ja, es sind jetzt einige, die ja da in der österreichischen Bundesliga herum vertreten sind, die sozusagen in Rapid, ja, im Nachwuchs sich ihren ersten Sporn verdient haben.
Aber diesbezüglich kann ich dir auf jeden Fall sagen, so wie wir mit Sicherheit, wie bei allen Sachen, Pro und Contra gibt, aber eben gewisse Auswüchse im Social-Media-Bereich zu kritisieren haben, gibt es aber da auch wirklich coole Sachen und coole Leute, die auch eben sich wirklich einen Fokus legen auf gewisse Akademie und U-Mannschaften und sagen, oh, da gibt es große Talente, da gibt es interessante Sachen, und ich denke mal, wir tauchen da natürlich mit unseren Connections auch so ein bisschen mit ein, und da, ich glaube, ich ist jetzt schon immer mehr, dass da halt gewisse Jungs dann auch mal in den Fokus gestellt werden oder gesagt werden, boah, das könnte wirklich ein kommender, oder wird wahrscheinlich ein kommender Profi sein, weil er solche coolen Anlagen und solche Skills jetzt schon hat in gewissem Alter. Also auch da gibt es gewisse Entwicklungen und Strömungen, wo man dann auch schon früher mal ein paar Sachen mitbekommt und die auch wirklich interessant sind, wenn dann tatsächlich dann aus der Prognose oder Einschätzung was wird und man sagt, hey, den haben wir jetzt schon vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren mal am Radar gehabt. Cool, dass es der tatsächlich geschafft hat.
Ja, definitiv, ja.
Ja, ist in deiner Zeit dann eben der Koordinator in Sachen Tormänner bei Rapid war ja dann eben auch, dass beschlossen wurde, okay, adieu Saint-Hanapy, Umzug zeitweise in Zappel und dann eben Neubau auch vom Weststadion, und eigentlich direkt kurz bevor es dann tatsächlich dorthin ging und man gesagt wird, okay, man will jetzt im Weststadion, Präsident Kramer hat ja riesige Pläne gehabt, voll angreifen, Salzburg angreifen, war es ja dann eigentlich das für Außenstehende relativ überraschend, dass man sich dann vom Zoki Barisic getrennt hat. War das dann für dich ebenso, boah, out of the blue, oder war da irgendwie schon ein bisschen früher mehr, was für dich oder euch im Trainerteam zu merken?
Also das war, ja, also du hast dann schon gemerkt, sozusagen durch den Stadionbau ist da schon ein bisschen, hat man das Gefühl bekommen, man fängt an, da irgendwie zu fliegen oder da das ist da irgendwie, da ist jetzt, man ist jetzt verpflichtet und das geht jetzt ganz von alleine. Ein Stadion bringt dir im Schnitt, da sind Statistiken vorgelegt worden, ja, plus 5 Punkte oder so, eine neue Heimstätte, und ja, wir sind nur 4 Punkte hinten, das heißt, wir sind nächstes Jahr Meister. So einfach ist das, also wirklich, das war ja sehr, sehr schwierig einzuordnen oder sozusagen. Das ist ja das Schöne aber im Fußball, dass dann sozusagen ja, dass da auch eine gewisse Dynamik entsteht. Man darf da sich dem auch nicht verschreien, sozusagen. Man kriegt ja dann auch irgendwie, wie wir das letzte Mal Meister wurden, waren wir auch sozusagen in der Außenseiterrolle, und dann bekommt das eine gewisse Dynamik. Also man darf sie auch nicht ganz immer dem versperren oder dagegen sein. Aber wir haben da schon gemerkt, das wird jetzt schwierig, dass da irgendwie die Begeisterung, die du ja mittragen musst, aber da irgendwie auch noch eine Vernunft walten lassen und das auch ordentlich einzuschätzen, dass da doch noch ein Gegner ist, der jederzeit in allen Situationen und in allen Belangen mindestens eine Nummer größer ist, dass da sozusagen dann trotzdem noch irgendwie die Erwartungshaltung ein bisschen drückst, und ja, ist uns nicht gelungen. Der Trainer war der Erste, der dann gehen musste. Und wir sind dann, glaube ich, im November. Der ganze andere Staff musste dann auch gehen, weil wir in der Europa League, glaube ich, haben noch die Chance gehabt. Oder haben es dann eh überwintert. Und in der Meisterschaft waren wir nur Zweiter. Also wie gesagt, es wiederholt sich immer wieder die Geschichte. Und da ist man mit den Köpfen irgendwie gegeneinander gelaufen. Wie kann das passieren, dass wir nur Zweiter sind und im Europacup nicht schon fix durch sind nach 3 Spielen oder so?
Ja, also man hat dann extern oder nach Deutschland geschaut, hat eben Mike Büskens geholt als Zocki-Ersatz und eben mit seiner Performance dann eben nicht zufrieden gewesen, und dann in diesem Zuge, nachdem er ihn freigestellt hat, so wie gesagt, das muss es dann eben das gesamte Trainerteam fast, bis auf den Hickey Junior, und dann eben dann auch du gehen.
Nein, ich glaube alle, auch Hickey Junior musste gehen. Alle.
Und, das stimmt, ich glaube, er ist dann zurückgeholt worden.
Ja, dann zu den einen Fehlern noch der zweite Fehler dazu. Ne? Also du kannst in einem Verein nicht das ganze Know-how vernichten. Ne? Du musst dann mindestens ein paar Trainer behalten, die sozusagen wissen, dass du überhaupt weißt, wo spielen die Amateure zum Beispiel. Ja? Also das ist ja, also da, die haben ja gar keinen Plan angehabt. Also das ist aber, es liegt in der Natur der Sache, ja. Also da, das war, ja, okay.
Danach war erstmal für dich, ich glaube jetzt seit wirklich dann langer Zeit, gerade jobtechnisch jetzt dann nichts mit Fußball zu tun, gut ein Jahr, bevor es dann zum ÖFB ging.
Genau, na, ich glaube, dass das dann ja, oder ein Dreivierteljahr oder so, war dann fußballtechnisch eben, wenn du so lange bei einem Verein warst, ich glaube, es waren dann insgesamt, wenn ich das jetzt so ich glaube, 26 Jahre Rapid, dass du dann nicht mit Unterbrechung von 4 Jahren, also von Nachwuchsspieler, Trainer, also dass du dann nicht gleich bereit bist und du das dann natürlich auch der Zeit brauchst, sozusagen das zu verarbeiten. Und ja, ich habe dann die Spiele noch beobachtet, wie schlägen sie sich, was machen sie besser oder hat sich das überhaupt ausgezahlt? Und ja, also die Bilanz war dann fürchterlich, glaube ich, im Nachhinein.
Ja, es ging aber, eigentlich weiter bergab, ja.
Also ich glaube, die schlechteste Phase, die Rapid je hatte, war das, glaube ich.
Aber ja, da war man zeitweise sogar eine Abstiegsgefahr oder war die Befürchtung da, dass es Richtung Abstieg gehen könnte.
Ja. Hilft dir dann selber, ja, nur irgendwie so quasi, dass unser Weg oder auf mich jetzt bezogen mein Weg, ja, schon der richtige war, aber ja, hat ein bisschen geholfen beim Abschließen und ja, und dann sammelst du halt Kraft für Neuraus und ich habe dann ganz was anderes gemacht, aber dann kam wieder der Anruf von Werner Gregoritsch, ob ich Nationalteam mir vorstellen kann. Na, eigentlich war ich vorher beim Peter Schöttl in der U15.
15, ja.
Mhm. War mein Trainer, genau. Ja, auch schon wieder lang her. Ja, also, genau.
Aber immer wieder alte Weggefährten.
Genau, ja, Fußball Österreich ist recht klein und da gibt es halt immer wieder Personen, mit denen du gerne arbeitest und es gibt auch Personen, wo du sagst, na, danke und aber ich habe immer das Glück gehabt, sozusagen den richtigen Menschen begegnet zu sein und ja, konnte so meine eigene Geschichte mitschreiben.
Nachdem es mit Sicherheit am Anfang ja dann irgendwie, soll ich sagen, ein Schock war, unangenehm oder die Gefühle, denke ich mal, nicht gerade so prickelnd waren Richtung Rapid. Nachdem du jetzt heute ja mit deinen 3 Söhnen dort spielen hast, im Legendenteam bist, ich glaube im Legendenclub ja auch bist, nach dem Meister und so viele Spiele insgesamt für Rapid gemacht, gutes Verhältnis insgesamt zu Rapid, oder? Die
ja,
Liebe
ja,
ist jetzt nach
Fall.
Wie vor da.
Nein. Das ist die Personen von damals sind ja auch nicht mehr da. Jetzt geht es um den Club und ich bin sehr gerne im Stadion, leide und fieber mit und ja, und freue mich über jeden Sieg.
Dann würde ich jetzt schon langsam auch wenn ich auf die Zeit schaue, zu deinen Söhnen kommen. Wir hatten ja schon auch ein Special mit einem Spielervater aufgenommen, der da seinen Sohn quasi zum Profi begleitet und jetzt schon bei der Austria unter Vertrag ist zumindest, der uns da ganz viel erzählt hat von Karrierepläne. Ihr Ziel ist Manchester United, man muss immer ein Ziel vor Augen haben, man muss schauen, dass man einen guten Spielerberater hat, man muss schauen, dass man extra Trainer engagiert, die einem helfen, die Schwächen zu stärken, zu machen. Man muss auf die Ernährung achten von Spielern. Man muss den Jungs da einfach beistehen. Gleichzeitig darf man da aber auch nicht zu viel Druck machen, weil sie sollen ja die Freude am Fußball nicht verlieren. Wie hast du das gehandhabt? Habt ihr da extra Trainer gehabt schon in der Vergangenheit? Und war immer schon klar, dass deine Söhne auch in deine Fußstapfen mehr oder weniger, weil Position ja nicht immer dieselbe, treten wollen?
Also zu den Ausführungen, die du jetzt sozusagen wiedergegeben hast von dem Spielervater, also trifft ganz wenig bei mir oder bei uns zu. Die Kinder trainieren schon so sehr viel, dass da zusätzliches Training, finde ich, nicht notwendig ist, außer du hast das Gefühl, dass es kein gutes Training ist, aber dann musst du es prinzipiell ändern, dann muss er woanders hin. Das hatte ich nie das Gefühl, weil ich es ja teilweise auch mitbestimmen konnte, wer die Trainer sind und da immer ein gutes Gefühl hatte und auch ein gutes Händchen, glaube ich. Was Spieler-Manager betrifft, es liegt immer am Spieler, nie am Manager. Und das werden die alle bestätigen, die Spieler waren und ihre Karriere zu Ende haben. Natürlich bekommst du die Geschichte, wenn du bei mir bist, ich bring dich dorthin. Aber wenn du nicht die Leistung bringst, also Ich glaube auch, ein Messi hätte bei Barcelona gespielt, wenn er einen schlechteren, unter Anführungszeichen, Manager hätte. Es liegt immer am Spieler. Ja, also das ist, ja, kann ja nicht anders sein, weil er muss ja dann dort spielen und seine Leistung bringen. Ja, also das ist, und zu dem Thema, wir haben echt wenig über, oder natürlich ist Fußball immer ein Thema. Sie waren ja immer mit am Fußballplatz, wenn ich gespielt habe. In der Freizeit haben meine Kinder auch immer Fußball gespielt. Ich habe sie auch immer begleitet bei den Turnieren. Aber immer nur sozusagen, das Wichtigste ist meiner Meinung nach immer Vorleben. Ja, also sei es jetzt die Disziplin abseits des Platzes, die sozusagen die Ernährung und so. Weil das kannst du nicht sagen, ja, du schau, dass du richtig gescheit isst und alles und selber, ja, lasst man sich dann gehen oder irgendwie. Also man muss authentisch und glaubwürdig bleiben. Und das ist schon, glaube ich, der größte Schlüssel. Man muss ehrgeizig sein, seine Ziele verfolgen, zielstrebig sein. Wenn man Pünktlichkeit verlangt, dann selber pünktlich sein. Also das ist jetzt eh, was man ganz normal, ja, Sachen, die einem im Leben auch so weiterbringen. Ja? Also das keine speziellen Sachen. Wichtigste ist, dass sie immer Freude haben. Ich habe die Kinder nie zu einem Training gezwungen, wenn es ihnen nicht gut gegangen ist. Einfach gefragt, dann gehen wir heute nicht zum Training. Muss ja nicht sein, ja. Ja. Aber sie haben das eigentlich nie von sich aus gesagt und eben nie irgendwie ein Training forciert, obwohl sie es nicht wollten. Also ist ja auch verrückt. Ja? Mhm. Also es soll ein Hobby bleiben. Dass das nachher ein Beruf wird. Wir haben schon geschaut, dass die Schulausbildung, also bei der Hälfte sind wir schon durch bei 4 Kindern, also dass die Schulausbildung schon ein Muss ist. Mhm. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich, ja. Also es kann nicht jeder ein Hochschulstudium machen. Für den einen ist die Lehre, für den anderen ist die Matura die Mindestanforderung. Also, und da kennen die Eltern ihre Kinder am allerbesten und es ist unsere Pflicht, sich dafür einzusetzen und darum zu kümmern. Und das ist kein Grund oder kein Hindernis für eine Fußballerkarriere. Definitiv nicht.
Und wenn du dir die Nachwuchsarbeit in Österreich ansiehst, du bist ja da jetzt auch ein Insider, aufgrund auch deiner Söhne, was hältst du davon? Was hältst du von den Akademien? Wir haben auch schon gehört, dass die Akademie in Salzburg zum Beispiel meilenweit vor den anderen in Österreich ist mit den Möglichkeiten, denen dort Spieler geboten werden. Also jetzt gibt es ja auch bei Rapid das neue Trainingszentrum, wo es ja auch eine neue Infrastruktur gibt. Wir waren ja auch schon dort, der Markus und ich. Wie zufrieden bist du mit der Nachwuchsarbeit in Österreich? Also mit dem Gesamtpackage? Ich meine, du bist ja da ja auch im Vorteil, weil du ja aus dem Fußball direkt kommst, aber vor allem für Familien, die davor mit Fußball noch nicht viel am Hut hatten.
Also ich kann das sozusagen innerhalb Österreichs auch im Vergleich mit anderen Ländern sagen, dass wir auf einem sehr guten Level arbeiten, machen auch die Vergleiche sichtbar, wenn du jetzt in den Nachwuchsturnieren und ich war auf ganz, ganz vielen Turnieren im Ausland und man konnte immer realisieren, hat immer, jetzt wenn man es leistungsmäßig beurteilt, sehr gute Ergebnisse gebracht, aber auch was die individuelle Qualität der Spieler ist oder sozusagen, ich glaube, der letzte Level ist dann dieses U19-Turnier oder das Hallenturnier in Sindelfingen, ist zwar in der Halle, aber man sieht trotzdem, dass sie gut ausgebildet werden warum es dann nicht immer ganz sozusagen für die Kampfmannschaft reicht oder wie funktioniert der Transport hinauf, da glaube ich, diese Schnittstelle ist eher so eine Achillesferse, also da das kann man sicher optimieren, ob das jetzt mit dem Ligaformat hat, dass du zu tun hat, dass du da halt wahnsinnig viel Druck hast und als Trainer oder als Verein, eigentlich haben alle 12 Mannschaften das ganze Jahr permanent Druck, also keine Zeit, irgendwie da Junge einzubauen und sagen, wir geben jetzt eine Chance für 10 Spiele, weil wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, wir haben aber auch nichts mit dem Europacup zu tun, wir wissen um unsere Rolle, also das hat sicher, spielt sicher mit hinein, würde aber sicher der Spannung der Liga nicht förderlich sein, also das muss man dann halt auch wieder abwiegen, warum das so ist. Mhm. Also wie gesagt, der Transport zu den Profis oder einem Erwachsenen, oder ist man nicht mutig genug, jungen Spielern das Vertrauen zu geben? Also da gibt es verschiedene Gründe oder viele Gründe. die vielleicht zutreffen können. Was die Akademien innerhalb Österreichs vielleicht betrifft, ist, dass Salzburg halt überragende Mittel und Möglichkeiten hat. Also was Trainingsmöglichkeiten betreffen, also Plätze und das Rundherum, haben sicher viele Mannschaften schon aufgeholt, auch Rapid sozusagen. Die Rahmenbedingungen sind gut. Was jetzt finanzielle Mittel betrifft, ob du dann halt sozusagen einen 16-Jährigen so und so viel zahlst oder woanders um ein Eckhaus mehr, das ist halt so und ja, erhöht aber auch nicht die Wahrscheinlichkeit, dass du Profifußballer wirst, weil dann, ja, also das ist wahrscheinlich der große Unterschied.
Hättest du deinen Söhnen geraten, nach Salzburg zu wechseln, wenn sie ein Angebot gehabt hätten?
Also wir haben, also ist für uns nicht in Frage gekommen, aber weil es sozusagen weil es oft dann auch in einem kritischen Alter ist. Ich sage jetzt mit 15, 16, 17, Kinder befinden sich in der Pubertät, brauchen irgendwie Reibungspunkte und ein elterliches Zuhause, Schulausbildung, wie gesagt, war uns sehr wichtig. Und das in andere Hände zu geben und sie vielleicht in ein Internat zu stecken, was ja in dem Fall notwendig gewesen wäre, ja, das ist für uns nicht in Frage gekommen. Also das hat wegen diesen Rahmenbedingungen zu tun. Und ja, und wir haben auch die Chance gesehen, bei Rapid sozusagen in den Kader zu kommen. Also das war auch mit der Einschätzung und auch mit der Perspektive. Und das hat sich auch im Nachhinein ja gut ergeben.
Gut ergeben, ja.
Aber wäre die gleiche Stadt und von den Verhältnissen jetzt nicht groß anders gewesen, wenn es ein gutes oder Top-Angebot von der Austria gegeben hätte?
Also das kann ich jetzt nicht, also für mich kann ich es ausschließen. Für meine Kinder, das Angebot hat es nicht gegeben und dadurch kann ich es auch, ich behaupte, aber es ist jetzt eine, ich glaube, nein. Okay. Es wäre nicht zustande gekommen.
Ja, wäre ja nicht das erste Mal gewesen, wenn ich an die Familie Flögel denke.
Oder Drahtzahn.
Oder Drahtzahn, ja.
Ja, wobei ich weiß nicht, ob der Tommy im Nachwuchs auch bei Rapid war und dann zur Austria gewechselt ist, wie sein Vater, sondern er hat ja gleich dort begonnen, oder?
Ich glaube auch, ja. Das
und da hat es eine lange Pause gegeben. Ja, genau, also ich war ja noch bei Rapid tätig, oder ich war bei Rapid sogar Spieler, wo meine Kinder angefangen haben zum Fußballspielen und ja, ich wäre nicht ins Vorstadion gefahren, meine Kinder dort abholen vom Training als Rapid-Spieler. Also das war dann schon noch, um es mit anderen Worten, es war praktischer, sagen wir es so.
Du hast jetzt schon gesagt, klar, Schule ist wichtig, wobei ich muss sagen, jetzt in unserem Erfahrungskreis läuft jetzt auch schon mit ein, dass man bei einem oder anderen Verein schon gehört hat, ich weiß jetzt nicht, ob Vereinsphilosophie ist, ich würde es jetzt nicht so sagen, sondern aber gewisse Trainer, den manchen Spielern, die vielleicht jetzt auch nicht so den elterlichen Background haben oder hatten, gesagt haben, du konzentrier dich doch komplett auf den Fußball, Schule ist jetzt nicht so wichtig und so weiter. Also das haben wir ja schon gehört, glaube ich, sind auch Stefan und ich voll der Meinung, dass es extrem wichtig ist, da ein gutes Fundament zu haben für alles, was nach der Karriere kommt oder falls es auch mit der Karriere nichts wird. Aber wie siehst du es weiter ausbildungstechnisch? Auch du hast jetzt diese zweite Leidenschaft dann für Immobilien gehabt, dass man schon irgendwann auch als Spieler, gibst du es deinen Söhnen mit, gewisse sich Gedanken machen muss, weil es ist ja leider, kann der Fall sein, eine Scheißverletzung und es ist aus mit der Karriere, beziehungsweise spätestens Mitte, Ende 30, Anfang 40 ist dann vorbei mit aktivem Fußball.
Ja. Also die Aussage von den Trainern, ja, konzentriere dich aufs Kicken oder pfeif auf die Schule, ist zwar jetzt kurzfristig gedacht, sollte nicht sein, kann passieren, dass das die Trainer machen, sollte nicht sein, meiner Meinung nach. Mhm. Aber für das sind die Eltern da und nochmal, wie gesagt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, es kann nicht jeder die Matura machen oder man muss seine Kinder einschätzen, wo sie ihren Platz finden und da sie auch unterstützen, aber auch das auch dann einfordern bis zu einem gewissen Punkt, ja. Aus den Gründen, weil die Karriere entweder gar nicht starten kann, sie kann abrupt zu Ende sein oder sie wird definitiv enden und man muss nachher etwas Sinnvolles und Interessantes finden, den Lebensunterhalt weiter zu bestreiten können oder schon alleine, ja, man kann ja nicht in Pension gehen mit 33 oder 35. Also, und das hilft sicher, wenn du es auch vorlebst, ja. Also wenn ich ja zu Hause der Erste bin, der außer Haus geht, weil es jetzt auch ein Leben nach dem Fußball gibt, das hilft dann schon, ne? Also als wenn ich dann ja da irgendwie herumlungere und vielleicht nicht weiß, wo mein Platz ist nach der Karriere. Ja? Also dass da und dass ich dann auch einen sinnvollen Job mache oder einen Job mache, der mir Freude macht. Und da hilft die Ausbildung sehr. Also das ist so. Und das wird aber bei den Vereinen auch oft schon unterstützt. Also es gibt gewisse Schulmodelle oder Kooperationsschulen, wo man sicher unterstützt wird in dem Ganzen. Auch wenn jetzt meine Kinder in keiner so einer Schule waren. Ja.
Okay.
Weil das immer meiner Meinung nach in den Händen der Eltern liegen sollte.
Ja. Also nicht alles, nicht nur die Clubs dafür verantwortlich machen, sondern als Eltern hat man ja auch eine Aufgabe.
Ja, und es hilft, genau. Natürlich, man hat eine Verantwortung und es hilft ja auch nicht, wenn das dann schief geht, weil es irgendeinem ja nicht zu Gesicht stehst oder weil irgendwelche äußeren Umstände sind, kannst dann auch nicht 5 Jahre später sagen, ja, der ist schuld. Vielleicht, aber es hilft dir und deinem Kind nichts. Also das musst du so gut es geht und so lange wie möglich selbst mit beeinflussen, mit deinem Kind gemeinsam natürlich.
Genau. Du hast ja beim ÖFB als U21-Teamchef mit deinem Sohn auch zusammenarbeiten dürfen, aber auch mit einem Patrick Benz zusammengearbeitet. Wie war das? Also wenn man dann den eigenen Sohn einberuft, ist das ein bisschen komisch oder bereitet man sich also, da schon vor auf Fragen? Auf
ja, in dem Fall ist es natürlich, also sonst berufst du ein, also einberufen tut immer der ÖFB und der Teamchef. Also du gibst ja nur sozusagen deine Empfehlung ab oder deinen Kader als Daumen-Trainer. Also es ist ja dann noch immer jetzt abgesegnet von ganz oben. Also, aber in dem Fall wurde es dann schon noch auf breitere Beine gestellt sozusagen. Also dann gibt es ja noch andere Verantwortliche, die sich im Daumenwesen beim ÖFB sehr gut auskennen. Und da ist es dann schon auf breitere Beine gestellt worden. Also nicht nur, also in dem Fall ausnahmsweise nicht nur meine Meinung, sondern das ist dann schon auch abgesegnet worden im Vorfeld von anderen. Also um dem natürlich aus dem Weg zu gehen und sich nicht angreifbar zu machen. Ja. Das hat sich Gott sei Dank gedeckt mit meiner Meinung. Ja.
Und wie war das mit Niklas zu trainieren?
Ja, also es war überraschend.
Ist er als besserer Tormann zu Rapid zurückgekehrt?
Ja, natürlich. Weil er ja natürlich immer also mit einem Länderspiel oder mit 2 Länderspielen mehr zurückgekommen ist. Okay. Ja, also nicht wegen Training. Ja, da ist man in der Zeit ja nur begrenzt. Aber das sind wertvolle Erfahrungen, die jeder Spieler, sei es jetzt Feldspieler oder jeder andere Tormann auch, machen kann. Also das hilft einem natürlich, sich mit den Besten der Besten in den anderen Ländern zu messen, ja, unter Wettkampfbedingungen. Aber es war relativ einfach, also man hat sich dann schon, macht sich dann schon vorher viele Gedanken und Eventualitäten, aber ich glaube, wir sind sehr professionell damit umgegangen und ich glaube, das fast schwieriger war für ihn, sozusagen seine Rolle in der Mannschaft zu finden, mit dem Wissen, er ist ja trotzdem der Sohn von einem Trainer, ja, also in welche Blödheiten oder in welche Geschichten können sie ihn damit einbeziehen oder wo kann er dabei sein? Naja, aber wenn es einer erzählt, dann wird es er sein, weil er ja dann mit Papa, also nicht die Woche drauf, dann zu Hause ist. Also ich glaube, dass es für ihn schwieriger war, aber er hat das, glaube ich, auch sehr gut weggesteckt und ja, anhand der Leistungen ja, kann man das dann halt auch eine positive Geschichte sehen. Mhm.
Und jetzt auf, wegen der Austria-Seite auch ein bisschen, um die wieder ins Boot zu holen, wie war es mit Patrick Benz und was denkst du noch, was in seiner weiteren Karriere alles möglich sein kann? Ist das eines der größten Tormann-Talente oder Talente also in seinem Alter?
In seinem Alter war ja, also wir haben ja, wie gesagt, wir haben immer 2 Jahrgänge, also weil es ja nur alle 2 Jahre eine neue gibt. Und sein Jahrgang war ein sehr erfolgreicher Jahrgang. Wir konnten uns erstmalig für eine EM qualifizieren. Und da war das Thormann-Trio Benz, Schlager und Greidel, beziehungsweise auch Gartler. Gartler wäre es gewesen, aber der war dann verletzt. Sozusagen musste verletzt passen. Also da waren beide bei der EM und wir hatten da, also gespielt hat da eigentlich der Alex alles, sowohl in der Quali als auch dann bei der EM und hat seine Sache überragend gemacht, aber du brauchst immer mehrere Spieler, also mehrere Spieler und auch mehr Tormänner und er war ein wichtiger Bestandteil des Teams, aber es hat sich da Alex durchgesetzt und eigentlich überragende Leistungen bei der EM, bei U21 EM in Italien gebracht.
Mhm. Wobei Patrick Penz war ja dann nachher auch kurzzeitig im Einser-Nationalteam die Nummer 1 und hat dann eben den Sprung ins Ausland gewagt, nachdem er ja konstant in der als Austria Einser voller Leistung, vor allem dann ja zu unserem Leidwesen im Derby oftmals gezeigt und gebracht hat. Und aber hättest
definitiv
du im Ausland
schon zu Recht, also er ob es jetzt aufgrund von der Verletzung vom Alex war oder so, also da kenne ich zu wenig die Details, aber Fakt ist, dass er gespielt hat und dass er seine Sache sehr gut gemacht hat und zu Recht dort die Nummer 1 war. Also das steht außer Zweifel, ja. Also das auf jeden Fall. Aber bei uns war damals, wie gesagt, hat der Gassi seine Sache ausgezeichnet gemacht und da hat es keine Diskussionen gegeben. Ja. Und sie duellieren sich ja jetzt nach wie vor, ja.
Ja.
Aber ohne zu wissen, wer jetzt wirklich der Einser ist oder nicht. Also das wird ja auch, glaube ich, nicht klar. Sie wechseln sich ja ab, ne? Also
ja.
Zumindest bei den beiden letzten Lehrgängen.
Aber hättest du Patrick Penz im Ausland eine größere Rolle zugetraut? Weil, wie gesagt, für Österreich war er schon teilweise überragend. Und jetzt
eine größere als Kopenhagen, also das ist ja eine sehr schöne oder sehr, sehr große, also nicht jetzt in der Top-5-Liga, aber da haben wir keinen einzigen momentan.
Ja.
Von dem her ist es eine gute Liga, sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht sogar eher auf Augenhöhe mit der österreichischen Liga, wenn man den Jahresindex oder das UEFA-Ranking oder wie es so hernimmt. Mhm. Da wird jetzt nicht viel um sein. Und ja, ist eine tolle Geschichte.
Er war ja am Anfang, glaube ich, Stefan, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Ligue 1, also nach Frankreich direkt. Dann genau, war er zeitweise bei Bayer Leverkusen, dann dort auch nicht wirklich, leider wirklich zum Zug gekommen. Prinzipiell sind österreichische Spieler schon Exportschlager, aber eben, so wie du gesagt hast, bei der Goalie-Position hapert es so ein bisschen.
Ja, da haben wir, ich glaube, dass der Stade Rennes oder Frankreich irgendwo der Wechsel war.
Genau, nach Frankreich zu Stade Rennes.
Genau, das war eine unglückliche Geschichte, die du aber nur immer im Nachhinein weißt, sozusagen. Keine Ahnung, ob sie ihm da was anderes versprochen haben, ob da der Trainer gewechselt hat. Also das sind ja ganz viele, viele Faktoren, wenn du als Legionär in eine Mannschaft kommst. Und das war sicher im Nachhinein dann keine Erfolgsgeschichte. Aber jetzt, glaube ich, hat er eine super Station gefunden und bringt da sehr gute Leistungen, wenn man das von außen beobachten kann.
Kennst du einen Fußballer, kann auch dein Sohn sein natürlich, jetzt auch mit deiner Zeit beim ÖFB, dem du einen Stammtorhüterplatz in einer Top-5-Liga zutrauen würdest?
Ja, gibt's, aber ich will jetzt keine Namen nennen, um da jetzt Druck zu erhöhen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das
dass man das in den nächsten Jahren dann auch
wieder Zukunft, genau, ja. Aber da gehört halt auch, wie gesagt, viel Glück dabei, dazu die richtige Karriereplanung zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ist sicher schwieriger beim Tormann, jetzt sozusagen, bis du den ersten irgendwo hinbringst bei den Spielern, was auch so. Nachher bekommt es dann eine gewisse Dynamik. Ich glaube, dass der erste Schweizer auch nicht so leicht war, sozusagen Fuß zu fassen. Aber wenn das dann sozusagen ein gewisses Role Model wird und man sieht, da wird gut ausgebildet, da sind gute Torhüter, dann kriegt es auch eine gewisse Eigendynamik. Nur der erste Schritt fehlt uns noch, aber ich bin zuversichtlich, dass das ja passieren kann.
Sehr
ja.
gut.
Der Niki hatte ich ja jetzt erst kurz vor kurzem im Ranking überholt. Und zwar hast du, laut dieser Info war es 20 Europacup-Partien. Ich glaube, wenn wir recherchiert haben, sind wir auf 21 gekommen. Auf jeden Fall jetzt mit letzter Woche in Nicosia hatte dich definitiv überholt mit jetzt 22 Europacup-Einsätzen. War ja dann auch schon, dass Niki und der Tobi zusammengespielt haben in der Kampfmannschaft und Rapid ein- oder zweimal. Wie groß?
Dreimal, ja.
Ja, wie groß ist da dein Stolz über die Entwicklung jetzt zuletzt, als der Seidel ausgewechselt worden ist, war der Niki auch Kapitän, Tobi ist Kapitän von Zweierteam, hat Regionalliga schon tolle Torstatistik hingelegt, jetzt in der zweiten Liga auch eigentlich daran angeknüpft?
Also sehr, sehr großer Stolz und als größter Fan von meinen Kindern, sehr stolz und natürlich auch mitleidend auf der Tribüne, ja. Also, wobei ich glaube, dieses 21 Spiele, 20 Spiele, die Diskussion, weil ich habe ein Inter-Toto-Cup-Spiel, das waren die früheren Quali-Spiele für den Europa-Cup. Ja. Die kann man jetzt zählen oder nicht zählen, also das ja. ist, aber.
Überlegst du das einzuklagen?
Ja, ich habe noch keinen Anwalt gefunden, aber. ja, also das. Aber auch schon vorbei, weil egal wie der Prozess ausgeht, bin ich sowieso schon überholt und am Donnerstag zieht er mal noch weiter davon. Insofern bin ich da jetzt, unterstütze ich ihn, so viele wie möglich, so viele Spiele wie möglich international zu machen und auf höchstmöglichen Level idealerweise in der Champions League, ja. Also das wäre sozusagen, das ist das, was ihm noch fehlt, glaube ich, Champions League, genau. Bei Europa League hat er schon, ich glaube Achtelfinale oder Sechzehntelfinale. Europa League. Conference League, sehr viele Spiele und ja, das wäre das nächste Level jetzt genau. beim Niklas, ja.
Ja. Hätte ich zum Abschluss, Stefan, nur noch eine allgemeine Goalie-Frage, was du davon hältst als Ex-Profi-Goalie und jetzt als Trainer. 7-Sekunden-Regel. Ist ja irgendwie so ein altes, verstaubtes Ding, das von den Schiris gefühlt irgendwie alle 100 Jahre mal wirklich geahndet wird und gerade, ich glaube, Zeitspiel wird ja leider im Fußball doch immer wieder ein größerer Faktor. Wie stehst du zu der Regel, dass die eigentlich gar nicht mehr sanktioniert wird oder gar nicht sanktioniert wird? Zuletzt gab es irgendwie Geschichten, ja, okay, es soll dann nicht vielleicht gleich einen indirekten Freistoß geben, aber wenn sich der Goalie wirklich so lange Zeit hält, könnte man einen Eckball verhängen oder was in diese Richtung. Was meinst du dazu? Oder wie siehst du allgemein auch den Zeitspielfaktor?
Ja, also es ist eine, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber an der Regel wird gearbeitet und ich glaube, es wird in Kürze, es gibt schon Versuche, die sozusagen nicht zu ändern, sondern sie einzufordern, aber so, dass man es dann auch eindeutig weiß, also mit Handzeichen vom Schiedsrichter, also die letzten paar Sekunden zeigt er an mit der Hand und dann hat er einfach auszuschießen, so wie es im Futsal ist, also ich glaube in der englischen dritten Liga oder U21-Liga wird es getestet. Ja. Ich glaube, dass nicht mehr lang dauert, dass das dann sozusagen aufgerollt wird, weil es ja auch keine Regeländerung ist, sondern es wird nur wird ein Zeichen gegeben, dass jetzt pressiert und jetzt muss der Ausschuss erfolgen. So war es ja momentan wirklich, der eine zählt schneller, der andere langsamer, sei es jetzt als Tormann oder auch als Schiedsrichter. Aber ich finde es gut, sozusagen, dass dann die Regeln einfach eingefordert werden und es ist dann schon, ja, lähmend, wenn es der eine Tormann ein bisschen geschickter macht, dass es länger, von der Zeit her länger ist, ohne dass es aber auffällt. Es sollte schon, ja, im Rahmen bleiben und das ist es momentan sicher nicht und da wird es Änderungen geben.
Dann sind wir schon gespannt darauf und blicken dem entgegen. Sagen vielen lieben Dank für deine Zeit.
Es wird aber keine große Revolution sein. Also es wird es nur ein bisschen schneller machen und die Netto-Spielzeit wird sich erhöhen. Aber vielleicht ist der erste Tormann sozusagen einen indirekten Freistoß verursacht, weil er vielleicht nicht wirklich glaubt, dass er sich das traut zu pfeifen oder was auch die Motivation sein kann. Oder er hat es nicht gesehen. Ja, oder er hat sich verzählt. Ja. Aber die große Regeländerung war die Rückpassregelung, wie wir am Anfang gesprochen haben. Aber ich bin trotzdem dafür, dass man das einführt, ja.
Ich auch.
Okay. Und ich bin dafür, dass die Punkteteilung abgeschafft wird.
Ja, du meinst nach der Halbierung die Punkteteilung.
Ja. Genau. Ja, weil wenn man sich jetzt einen Vorsprung rausspielt oder so, ist es vollkommen unnötig eigentlich, weil du alle wieder ins Boot holst.
Das ist, genau, also es hat nichts mit, Genau, es hat nichts mit Fairness zu tun, sondern es hat nur mit Spannung zu tun. Genau. Ja, und ein Sport, man verlangt immer, es soll fair bleiben im Rahmen, im Umgang mit Gegner, im Umgang mit Zuschauer und Umgang mit Schiedsrichter. Aber dann legt man sich Regeln auf, dass da auf einmal Punkte verschwinden, ja, dass da vielleicht irgendwie auch zu Unrecht absteigt, haben wir ja auch schon gehabt, obwohl er deutlich mehr Punkte hat, nur für die Spannung. Aber ja, wir sind auch in der Unterhaltungsbranche, insofern ja, kann man auch über die Teilung diskutieren, ja. Also,
ja.
Ja, also, wie gesagt, vielleicht ist dann auch für Nachwuchs besser oder der Transport von Nachwuchsspielern in die Kampfmannschaft einfacher.
Ja.
Auch, ja, wenn du vielleicht auch die letzten 6 Spiele, wo es um nichts mehr geht, für die eine oder andere Mannschaft, na, die Zeit nutze ich. Und wer es besser macht und dann nutzt und das glückliche Händchen hat und mehr Ausdauer hat, wird vielleicht belohnt dann mit dem einen oder anderen Talent.
Ja, stimmt, ja. Auf jeden Fall, ja.
Dass er selbst entwickeln kann. Ja, also da, aber es gibt immer zwei Seiten, ja.
Genau. Ja gut, dann danke für deine Zeit, danke für den interessanten Einblick und für deine auch für deine Hintergrundgeschichten, war sehr interessant für uns, vor allem für Markus, der ja auch als Tormann ein kleiner Fanboy ist, wenn ich das so sagen darf.
Kein Talent oder nur ein Fanboy? Talent auch?
Ich war mal ein Talent, ja.
Okay. Das ist nur verborgen geblieben.
Genau, ein verborgenes Talent, ja.
Ich habe mich dann weg vom Fußball orientiert, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Ich habe dann Motorball gespielt in Deutschland, also ja.
Oh.
Okay, ja. Also dann schöne Weihnachten dir und deiner Familie, alles Gute und danke für die Zeit und danke für die Einblicke nochmal. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und vielleicht, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Sehr gut, danke schön. Ebenfalls danke und schöne Feiertage und alles Gute im neuen Jahr. Vielleicht sehen wir uns auf den Fußballplätzen des Landes.
Genau.
Vielen Dank, ja, alles Liebe, Papa, alles Gute, bis bald, tschüss.
Ciao. Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.